Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Gerhard Retter hier. Ich lebe als Sommelier und Maître in München. Mit Manu Rosier verbindet mich nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch eine unglaublich geniale Zeit, die wir in der Cordoba hatten. Manu war einer unserer außergewöhnlichsten Mitarbeiter, die enorm zum Erfolg der Bar beigetragen hat. Er hat sie mit seiner Passion, seiner Freude und seiner Wissbegierigkeit zum Fliegen gebracht und unsere Gäste fasziniert. Seine Entdeckungen sind irrsinnig spannend. Er ist ein Franzose. Umso beeindruckender ist, wie open-minded er durch die Welt geht. Das nicht nur in Bezug auf Wein. Seine Fähigkeit, empathisch zu sein, ist, glaube ich, eine seiner größten Stärke. Und er ist ein richtig genialer, großartiger Freund und eine geile Socke. Manu, weiter so. Du strahlst für unser gesamtes Metier. Eine Freude, dass unsere Lebenswege sich gekreuzt haben. Tschüss!
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier. Die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast, viele kennen ihn als Manu, Emmanuel Rosier, ist aufgewachsen in Afrika, stammt ursprünglich aus Frankreich, aus dem Beaujolais, war in Frankreich in Paris tätig, hatte aber auch gewisse Stationen in Finnland, in Belgien, die noch nicht direkt mit der Gastronomie zu tun hatten, war einer der führenden und anerkanntesten Sommeliers in Neuseeland und wurde dort mehrfach ausgezeichnet. Hat eine Anstellung der legendären Cordoba in Berlin und begleitet hochspannende Projekte wie unter anderem die Star Wine List in Deutschland. Bevor wir ins Gespräch einsteigen und Manu zu Wort kommen lassen, bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consigliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Manu Rosier!
Ich denke auf Deutsch, ihr sagt, ja, nur ein Schwein trinkt allein. Und ich denke, die Franzosen waren dann daran gedacht, weil es gibt keine Franzose, der Wein allein trinkt. Ja. Wir trinken auch viel und sehr oft Wein, aber immer mit Gesellschaft, immer mit anderen Leuten, für einen Anlass oder für Essen oder für mit Begleitung, ja. Aber nie allein. Und gern, also sie trinken auch jetzt viel weniger, aber immer Wein. Für ein Aperitif in Italien ist Aperol Spritz. Das war sehr groß in Frankreich. Oder Pastis.
Pastis, genau, ja.
Nur im Süden, wo ich herkomme. Also im Süden fängt in Lyon an. Und das ist schon 450 Kilometer von der Mittelmeer.
Wie ist das als Sommi in Frankreich zu arbeiten, in Dänemark zu arbeiten, in Berlin zu arbeiten, in Neuseeland zu arbeiten?
Ja.
In, keine Ahnung, nicht als Sommi, aber in Finnland warst du ja, Belgien warst du.
Dort habe ich studiert.
Ja, aber hast bestimmt was von der Gastronomie mitbekommen, in irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise. Sind die Gäste sind unterschiedlich.
Sie sind wirklich anders.
Würdest du es kategorisieren, dass du sagst, keine Ahnung, wie wir immer sagen, Deutschen sind die Trauerklöße oder sind die kritischsten und die Franzosen, da wird schon beim Wein.
Also ich muss wirklich aufpassen, wie ich das sage.
Du kannst es einfach frei raussagen. Wir sind ja unter uns.
Ich will da niemanden beleidigen.
Doch, kannst du ruhig.
Ich finde, dass zum Beispiel in Dänemark und in Frankreich, dieser Beruf Sommelier ist ein echter Job. Das ist ein leidenschaftlicher Job. Mhm. Und du wirst auch sehr, sehr oft sehen, dass die Sommeliers in der Stadt seit 17, 20, 25 Jahren dort sind. Und das ist der Job des Lebens. In Neuseeland, das Job Sommelier existiert nicht. Mhm. Du bist Kellner. Und du bist ein Kellner, du machst alles von A bis Z. Heißt Bestellung, Teletaxi heißt es hier, Sommelier auch, du berätst mit Wein, Kaffee zubereiten, das ist auch sehr, sehr groß dort und ich kenne kaum Sommeliers, die einen guten Kaffee hier macht. Auch wieder, ich will niemand beleidigen, aber es gibt auch diese ganze Nespresso-Maschine oder diese Jura-Maschine, du musst einfach drücken, dort ist nur Sippe-Kaffee, also Kaffeezieher. Und
Es gibt keine reinen Wine Waiter in Neuseeland?
Nein.
Ach, aber du wurdest als Sommelier des Jahres ausgezeichnet.
Ja, das gibt
es. Warst du dann der beste Kellner des Jahres, oder?
Ja. Nee, Kellner, das ist Serviceperson des Jahres. Das habe ich auch gewonnen. Sommelier des Jahres, das war nur Weinservice. Und weil wir nur, also sehr wenig weinprofessionell sind und waren in Neuseeland, es gab trotzdem einen Wettbewerb. Das ist anders als hier zum Beispiel in Europa. Ich will das auch nicht. Ich bin Sommelier des Jahres 13 und 14 in Neuseeland. Und das, niemand wird das wegnehmen. Hm. Aber dieser Beruf Sommelier ist anders als was wir hier haben. Zum Beispiel.
Ist es dort kultivierter oder ist dort lockerer oder wird es gar nicht so ernst genommen oder haben die sie daraus brauchen, keine Weinkultur oder brauchen die es nicht oder ist
sie
es?
Sie brauchen keine Sommelier.
Weil sie aber haben, sie servieren noch Wein, die trinken noch Wein. Die brauchen keine Person, die das Ganze zelebriert und.
Kellner machen alles.
Ach.
Alles.
Und das heißt, man redet auch im Restaurant nicht so viel über Wein und tauscht sich darüber
schon.
Aus?
Also,
doch. Aber jeder Kellner kann das dann, oder?
Ich habe viel geredet.
Ja.
Vielleicht, weil ich Europäer bin. Und ich hatte wirklich eine Leidenschaft. Und es gibt auch Nachwüchse. Mhm. Die machen viel für die jungen Leute da, für die Gastronomie. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Das ist ein Fenster von ihrer Hospitalität. Sie sind sehr nett, sie sind freundlich. Und wenn du im Restaurant gehst oder in einem Bar in Neuseeland gehst, dann kriegst du das hin. Sie sagen immer, hallo, wie geht's dir? Und warten, bis du antwortest. Mhm. Also du musst antworten, ja, es geht mir gut. Und sie werden warten, bis du was sagst. Mhm. Das ist ein Anfang. Und sie betreuen auch sehr gut. Das ist, wie die Österreicher sind. Sie sind immer sehr freundlich, sie sind wirklich großartige Gastgeber. So ist es in Neuseeland auch. Mhm. In Frankreich, wir sind sehr krantig. Aber das ist unsere...
Allgemein? Auch
allgemein, also bin ich auch.
Okay. Also auch in Südfrankreich und das ist nicht so dieses Pariser Gehen, dass man eine gewisse Distanz lebt.
Es ist sehr unterschiedlich, wie krantig wir sind, aber wir sind allgemein sehr krantig, ja.
Und
aber trotzdem.
Also auch Kellner und Gäste gleichermaßen oder ist es da, dass der Kellner versucht, krantiger zu sein?
Du. Ja, wir sagen, dass der Kunde König ist. Mhm. In Frankreich bist du nicht als König, wenn du eine Kunde bist. Wir sind die Königin. Die Königin. Wir sind da, wir haben immer recht als Kellner oder Sommelier. Und der Kunde hat es immer falsch.
Hilft dir das allgemein im...
Nein, ich finde es gruselig. Ich finde es übel. Nein. Weil es ist schwer zu sagen oder zu erklären, wie man... Das ist in unserer Kultur, diese Gastronomie. Das ist, wir machen das seit tausenden Jahren. Und es ist immer noch in diesem Beruf. Es ist keine Überraschung für mich, warum es ein Restaurant, ein französisches Wort, auch in Englisch oder in Deutsch, auf Deutsch benutzt ist. Sommelier ist ein französisches Wort. Wir wissen, dass es ein Beruf ist, dass es wirklich ernst genommen ist für uns. Und es gibt kein Restaurant, kein Bar, keine Stelle, wo du keine Sommelier hast oder keine richtige Kellner hast. Und in Neuseeland zum Beispiel hast du überhaupt keinen Bedarf für eine Sommelier. Du gehst dort, um zu essen, Spaß zu haben und du hast eine Kellner, die dich betreut. Und es ist anders gesehen. Sie brauchen das nicht. Mhm. Und in Deutschland finde ich, dass die Industrie mehr Sommeliers braucht. Wirklich mit Herz und mit Herz.
Auch nicht als Job? Also du hast ja mal gesagt, Sommelier ist kein Job, das ist ein Mindset.
Es ist wirklich, vielleicht habe ich mich sehr falsch ausgedrückt, aber in Deutschland, es gibt auch großartige Sommeliers. Es gibt viele gute Sommeliers, sehr gute Gastgeber. Wir brauchen mehr.
Und was macht einen guten Sommelier in Deutschland aus? Also ich würde jetzt dann vielleicht auch Frankreich so einfach so ein wenig außen vor lassen. Ich würde Neuseeland außen vor lassen. Ich würde auch Kopenhagen außen vor lassen, weil die wahrscheinlich dort alle anders ticken, aufgestellt sind, das Klientel ein anderes ist. Aber in Deutschland, wenn ich ein guter Sommelier sein möchte, oder wenn du im Restaurant bist, durch welche Art von Sommelier fühlst du dich gut betreut? Was erwartest du oder was wolltest du selber sein, als du in der Cordoba warst?
Oh, Cordoba. Wow. Wir waren sehr freundlich, würde ich sagen, in Cordoba. Das war das ist anders. Du kannst nicht Cordoba mit anderen deutschen Gastronomie.
Aber du warst doch Sommelier dort, oder?
Ich war Sommelier tätig. Für mich, es gibt keine andere Laden wie Cordoba damals. Vielleicht was ähnlich da kommt. Es ist Freundschaft oder Grapes in München, Freundschaft hier in Berlin. Es ist sehr lässig. Wir waren laut und wir waren sehr Gastfreundschaft, unglaublich. Wir kannten unsere Weinkarte in and out, die ganzen Positionen wussten wir genau, was wir da hatten. Und wir waren an der Grenze von was möglich war oder ist. Du kannst nicht alles mit deinen Gästen machen. Aber beim Cordoba haben wir uns erlaubt, Sachen zu machen und Sachen zu verkaufen. Ich denke, dass sowas gibt es nicht mehr.
Besonders schräg natural, besonders teuer, besonders alt, extravagant. War das ein Game bei euch, dass ihr euch gechallenged habt und gesagt habt, keine Ahnung, wer macht die teuersten Flaschen heute auf oder wer macht den ältesten Jahrgang oder wer den schrägsten oder wo haben wir die erste Beschwerde oder das größte Lob oder...
Ich denke, alles zusammen. Es war für uns ein Riesenspaß. Also ich rede 2015, 2016, wenn ich dort war, das war ein Riesenspaß, dort zu sein. Sehr laut auch. Laut, unglaublich laut. Und wir haben alles verkauft. Und es war ein sehr gesunder Wettbewerb zwischen uns, weil am Ende des Tages... wir haben unsere Trinkgeld geteilt und wir haben da auch sehr viel Spaß zusammen gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, das war auch sehr schwierig für mich, weil ich direkt aus Neuseeland gekommen bin.
Kein Deutsch brauchst?
Kein Deutsch, ich konnte in Berlin überhaupt nicht. Also eine Woche nach meiner Ankunft hier in Berlin, bin durch Berlin gelaufen und ich habe der Stefan Grabler im Fenster von Cordoba gesehen. Und weißt du, die Weinkarte immer gestempelt mit war gut oder ist alle ausgetrunken. Und das hat er gemacht und dann knock knock, hi, ich bin Manu, ich komme aus Neuseeland. Da hat er gedacht, dass ich ein Neuseeländer bin und braucht hier eine Sommelier. Und dann nächste Sache, dass ich höre, Willi, komm, wir haben jemanden für dich. Und dann kam Willi und ja, trink mal einen Kaffee. Ja, was willst? In seinem Österreich-Dialekt. Und ja, ich bin neu hier in der Stadt. Ich möchte gerne als Sommelier arbeiten. Ich kenne leider kein Deutsch. Kein Ding. Komm heute Abend. Mal sehen für eine Probezeit, wie es geht. Und ich bin dort für 18 Monate geblieben. Es war wirklich die beste Schule für mich. Also Weinschule, meine ich. Für mein Deutsch hat es nicht geholfen. Und ich habe dort ein bisschen Straßendeutsch gelernt. Und und ich habe das auch nie gesagt. Also Willi, danke für den Job, wenn du das hörst, weil danke dir, ich habe meine Frau getroffen. Also wirklich, das war für mich beste Anfang in einer Weinszene in Berlin oder in Deutschland. Könnte ich nicht besser
sagen. Wahrscheinlich nicht, ja.
Nee. Aber ich wusste überhaupt nicht, wer Willi Schlögel war, wer Gerhard Retter war, wer Cordoba war.
Wie kommst du dann in den Laden? Hast du ja vorher TripAdvisor irgendwie rausgesucht? Bist du lang gegangen, hast gesehen, oder hast du eine Weinbar?
Genau, so auf Google, Wein-Places in Berlin, Top 10, bam, es gab Borchardt, es gab Nobelheim Schmutzig, gab es noch nicht. Es gab andere Läden.
Ja.
Und dann, es war wirklich, ich hatte kein Glück.
Wow.
Und dann laufe ich
vorbei
und dann sehe ich Stefan. Oh, komm, ich traue mich. Ich rede gerne.
Ja.
Ich bin auch etwas schüchtern, wenn ich unsicher bin. Aber ich habe mich trotzdem getraut und ich bereue überhaupt nicht.
Ist ja manchmal die Magie des Zufalls.
Ja, und krass. Ich habe dann ein paar Wochen später gelernt, auch gehört, dass der Willi der Sommelier des Jahres von beim Rolling Pin war. Sag, cool, was ist Rolling Pin? Und es gab auch diese Meiningen-Sommelier Summit. Ich habe davon gehört. Willi hat mir gesagt, du, ich bin nächste Woche nicht da. Es gibt diese Sommelier Summit. Ja, okay, was ist das? Und ja, du, das war auch der erste Row Fair in Berlin damals in 2015. Und wir hatten die Afterparty in Cordoba gehabt. Und da habe ein paar Gastronomen aus Kopenhagen zum Beispiel kennengelernt und wir sind seitdem auch sehr gut befreundet. Mhm. Ich habe so viele Leute getroffen und ja, viele Weine probiert.
Wie war das, nach Neuseeland deutsche Gäste kennenzulernen? Also es soll kein Bashing sein, sondern einfach so in der Wahrnehmung.
Nicht, überhaupt nicht anders. Anders.
Also ich habe zum Beispiel das erste Mal die deutsche Sprache richtig krass erlebt, als ich in Kalifornien gelebt habe, die ganze Zeit Englisch gesprochen habe. Und dann habe ich mir einen Film angeschaut, wo halt Nazis vorkamen, die haben Deutsch gesprochen. Und dann habe ich dieses gehört und das fand ich dann so...
Ich kann das immer noch nicht machen.
So heftig, also so brutal und fand dann die Sprache so eigentlich brutal. Ja. Und so in dieser Außenwahrnehmung habe ich Deutschland dann ganz anders gesehen. Und wie war das für dich, als du damit einmal... Wein ist ja eigentlich ein freundliches Medium.
Ja, sehr.
Dann Menschen in Deutschland, in Berlin, die ja noch nicht mal unbedingt überfreundlich sind, kennengelernt hast.
Ich konnte nicht sagen, wer aus Berlin war oder nicht. Mhm. Und die Sache ist, als ich kein Deutsch konnte, konnte ich auch gar nichts auf Deutsch sagen. Mhm. Natürlich in dieser Zeit von 18 Monaten habe ich ein paar Sätze und Wörter gelernt und benutzt. Ob es in den falschen Zeitpunkt oder nicht war, das kann ich nicht mehr sagen. Aber ich habe einfach auf Englisch gesprochen und Antworten kamen auch auf Englisch.
In Berlin geht es dir ganz gut, also hier wurde viel Englisch gesprochen.
Da hatte ich ein Glück. Da hatte ich ein Glück. Also in andere Städte in Berlin, in Deutschland wäre es ein bisschen anders gewesen, vielleicht. Mhm. Ja, aber das war mein Glück. Es gab auch in der Zeit keine Gelegenheit, eine gute Kaffee auf Deutsch zu bestellen. Bahn hatte gerade angefangen in der gleichen Straße als Cordoba damals. Und es gab nur Ausländer, wie ich. Mhm. Und das war cool. Mhm. Also für mich. Und ich dachte, geil, das ist Berlin.
Wieso Berlin? Also du bist jetzt immer noch in Berlin, aber warum Berlin? Wie kommt man, wenn man in Neuseeland ist, auf den Gedanken, okay, ich fliege jetzt mal nach Berlin? Oder sollen wir ganz von vorne anfangen? Du bist geboren, wie die meisten von uns. Genau. Aber nicht wie die meisten von uns in der Stadt, wo du jetzt lebst, sondern du bist ganz woanders geboren.
Also ich bin in Beaujolais geboren, ja. Mhm. Und sehr, sehr früh hat mein Vater einen Job in Afrika bekommen. Und ich habe die... erste 19 Jahre in Afrika gelebt.
Erst 19 Jahre, wow.
9 bis 10 Jahre.
Ach so.
Nicht 19.
9 bis 10 Jahre und wo in Afrika?
In Elfenbeinküste, so Côte d'Ivoire. Und ich war schon sehr früh weit weg von Frankreich.
Ja.
Und dann, wir kamen zurück in unsere Region, Beaujolais. Und dann habe ich meine Abitur da geschlossen. Und ich bin, wie du ein bisschen früher erwähnt hast, nach Finnland und Belgien gefahren und ich habe dort studiert, Tourismus und Marketing. So gar nichts mit Wein zu tun, obwohl ich aus dem Beaujolais komme. Mhm. Für mich Wein war kein Thema, das war für mich, ich habe das als granted genommen. Mhm. Ja, das ist meine Region, es gibt Wein, ich will nicht Winzer sein, ich will nicht wie diese Leute sein und ich wollte einfach nur weiterreisen. Und nach ein paar Jahren, ich bin nach Neuseeland geflogen mit ein paar Freunden. Wir wollten eigentlich 2 Wochen Skiurlaub machen. Ich bin dort 9 Jahre geblieben.
Ihr wart in Neuseeland und
ich bin einfach geblieben. Also ich habe überall gemacht. Also ich habe 18 Monate lang in Queenstown im Südinsel gewohnt, in Central Otago. Dann war ich in Far North, in Northland. Das sind 4 Stunden nord von Auckland. Und dann 6 Jahre lang in Hamilton. Und
was war der Key-Moment, warum du gesagt hast, jetzt bleibe ich in Neuseeland, weil es so schön war, weil die Frau da war, weil der Wein so gut geschmeckt hat? Oder?
Erste Nacht geschlafen und am Morgen sehr früh aufgewacht und ich habe einfach nur alles nur draußen gesehen und es war eigentlich wunderschön.
Die Atmosphäre.
Das war alles, ja. Also das war alles cool und stell dich vor Neuseeland, das ist nicht ein 4-Stunden-Flug. Das ist, du brauchst mindestens 28 Stunden dort zu fliegen. Und ich war nicht bereit, nach 2 Wochen zurück zu fliegen. Und ja, ich habe dann mich entschlossen, hier zu bleiben, also in Neuseeland zu bleiben. Ich habe einen Wagen gekauft und ich habe eine sehr schwierig zu finden, also einen Job und eine Wohnung gefunden. Und ich bin dort geblieben. Und ich habe da als Europäer, sie kennen nicht meine Studium, meine Erfahrung, was ich da gemacht habe, also hier gemacht habe. Also ich musste alles von vorne weg anfangen.
Und hast als Kellner gearbeitet?
Ich habe als Kellner in einem Resort angefangen. Mhm. Und als wir alles machen mussten, weil das ist ein Job, ich habe auch Barista gelernt und ein bisschen Wein verkauft. Eigentlich habe ich sehr schnell realisiert, dass als Gastgeber musst du auch deinen Wein kennenlernen und du musst auch deine Gäste helfen. Du bist da verantwortlich für sie.
Zu beraten und
für alles. Also, ja. dass deine Bestellung richtig ist, dass dein Teller auch schnell serviert ist und alles, dein Kaffee nicht zu warm oder nicht zu sauer ist und die Flasche Wein, die richtige Flasche Wein ist. Mhm. Und für ein Glas auf, deine Cocktails. Und es war für mich ein Eye-Opener.
Und hast du dich in Neuseeland dann schon Wein verliebt? Also hattest du da diesen Wine-Moment, wo du sagtest, wow, ich kann es spüren, was es ist, oder?
Das hat ein bisschen lange gedauert.
Ja.
Also dann nach Queensland bin ich in der Far North, wie gesagt, gefahren und ich habe dann einen neuen Job dort in einem Weingut. Das war ein Weingut und ein Golf Resort und ich war dort Operations Manager und für mich war okay, cool, Weingut, vielleicht kann ich was anderes lernen, was anderes probieren, kann ich vielleicht eine interessante Weinkarte schreiben, nicht so groß. Es ist da auch viel Geld investiert. Du musst eine neue Karte schreiben, neue Weine kaufen, du musst die lagern, du musst die. Also keine Geheimnis da, das ist unser Job. Aber für mich, das war alles neu. Mhm. Und ich wollte auch mit meiner Weinkarte Geld verdienen, Umsatz machen. Und so hat es angefangen. Dann war ich für den Beverage Manager in Hamilton. Das war auch so, das war anders, das war ein anderes Hotel. Und dann kam die Zeit, wo ich gedacht habe, es fehlt mir was. Und inzwischen kam diese Service-Person des Jahres in Neuseeland, das ich gewonnen habe, 2-mal nacheinander. Und dann habe ich eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben getroffen, der Cameron Douglas, erste und einzige Master Sommelier Neuseelands.
Immer noch der einzige, oder?
Immer noch. Ach. Seit 2007, denke ich.
Oh, wow.
Ja. Und er hat mir gesagt, du hast Talent, aber in Wein, aber du musst arbeiten. Mhm. Also das ist kein einfacher Beruf. Es gibt viel zu lernen. Und hat mir alles über diese Cour Master Sommelier erzählt und ich habe das so toll gefunden, dass ich eigentlich dachte, komm, ich mache das. Der hat mir gesagt, ich habe Talent, habe ich ihm geglaubt, ob es war oder nicht, ich habe keine Ahnung, aber dann habe ich das verfolgt. Und ich habe dann, ich war angestellt als Wein-Rep angestellt für eine kleine Firma in Oakland und wir haben hauptsächlich europäische Weine verkauft. Und ich habe das für 3 Jahre gemacht. Und dann bin ich nach Europa umgezogen. Ich habe leider meinen Großvater verloren 2014. Hm. Habe ich gedacht, es ist vielleicht die Zeit, zurück nach Hause zu kommen. Aber ich hatte keinen Bock auf Frankreich. Es war so lang in Neuseeland. Vielleicht kann ich woanders gehen, ist nicht so weit weg, vielleicht ein paar Stunden entfernt mit Flug. Und inzwischen bin ich nach Melbourne geflogen. Also Melbourne ist nur 3 Stunden entfernt. Das ist für uns wirklich dort. Das ist daneben, das ist eine Wochenende-Ausflug. Und ich habe diese Stadt so geil gefunden. Ich muss eine solche Stadt in Europa finden, wenn ich zurücksehe. Es gab Kopenhagen und Berlin. Und wenn ich zurück nach Europa geflogen bin, dann bin ich in Frankfurt gelandet Und dann habe ich gesehen, okay, welche erste Telefonnummer habe ich in meine Facebook-Freunden? Bei mir jemand aus Berlin, ich rufe sie an, sag, hast du ein Zimmer? Ja. Okay, ich bin in 5 Stunden da.
Sehr cool.
Und das war meine Geschichte, mein Anfang hier in Berlin.
Wow.
Und ja, 10 Jahre später, eigentlich, ja, 10 Jahre später.
Ja, bist du immer noch in Berlin?
Ich bin immer noch in Berlin.
Zwischendurch in Kopenhagen gewesen? Also du hast ja ein relativ interessantes Stage in Geranium gehabt, für 4 Wochen. Was bestimmt auch krass war und auch mit diesem Mindset, keine Ahnung, Neuseeland und Cordoba und dann mit einmal in dieser extrem überdimensionierten Atmosphäre Geranium.
Also für mich, das war, ich kann das auch nicht immer noch nicht fassen, dass ich dort für knapp einen Monat war.
Ja.
Es ist 3 Sterne auf höchstem Niveau. Ich habe nie über 3 Sterne geträumt. Aber die Gelegenheit dort zu sein, zu arbeiten, kam und ich habe das wirklich mit 2 Händen genommen. Aber es ist Dänemark, das ist Skandinavien, das ist deine 3 Sterne da oben sind anders als was du erwartest aus Frankreich oder Spanien oder Italien. Das ist das höchste Niveau. Jeder weiß.
Ist es kreativer? Besser will man ja nicht sagen, besser oder schlechter, aber ist es kreativer? Ist es außergewöhnlich? Ist es schräger? Oder wie kann man sich das,
nein, das ist außergewöhnlich.
Im Vergleich aus der Sicht eines Franzosen vorstellen?
Also ich denke, die Franzosen können das nicht fassen. Also die 3-Sterne-Sommeliers, die in Frankreich arbeiten, es wäre schwierig für sie in Kopenhagen zu arbeiten, weil es ist ein anderes Niveau. Das sagt ja zwar Distanz mit dem Gas, wie in Frankreich, wie in einem 3-Sterne-Restaurant in Frankreich, aber du musst trotzdem präsent sein und du musst ein Gastgeber sein. So was, das vielleicht in Frankreich in 3-Sterne-Restaurants nicht können. Und du kennst deine Weinkarte und du hast nur 3 Tische oder 4 Tische, wenn es sehr busy ist. Und du arbeitest als Paar. Du hast eine Kellner und eine Sommelier, immer. Und du weißt genau, was am Tisch passiert. Und es gibt keinen Lärm. Es ist so in the flow. Es ist unglaublich zu sehen. Als Gast, es ist eine Riesenerfahrung. Als Mitarbeiter, es ist eine große Erfahrung. Viele Schritte gelaufen, das muss ich ehrlich sagen. Aber das war wirklich eine sehr teile Mannschaft, eine sehr große Mannschaft und dieser Ort. Du bist in einem 8. Floor von einem Fußballstadion. Und der Besitzer von Geranium ist der Besitzer von einem Fußballstadion und der Fußballmannschaft und der Eishockeymannschaft. So natürlich wollte er ein Restaurant, aber der beste Restaurant der Welt. Und das hat er geschafft.
Und wie war es von der vom Arbeitsaufwand, von der Arbeitskultur? War es da nach Neuseeland, wo es ja doch teilweise sehr laut, also stellt man sich das ja vor, ist, lebendig ist, nach der Cordoba, dann so mit einmal diese Ruhe, war es geregelter 8-Stunden-Tag, wie man sich das vorstellt in Skandinavien?
Wenn jemand dir sagt, es ist 8 Stunden, das ist niemals 8 Stunden.
Es war schon also aufwendig, es war wahrscheinlich auch sehr, sehr körperlich, sehr anstrengend, geistig auch anstrengend, oder war es dann trotz allem, wo man sagt,
nee, also das ist wirklich anders. Neuseeland ist sehr lässig und sehr nah dran zum Gäste. Deutschland war laut und voll und du bist hauptsächlich eine Weinkellner, ein Gastgeber auch. Und du bist da der Berater. Und in Kopenhagen, das ist inzwischen. Ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Du arbeitest und du bist voll da, für 150%. Du gibst alles für deine Arbeit. Am Abend, dann du fährst Fahrrad zurück nach Hause. Jeder. Und das hast du hier nicht. Du bist in einem Taxi oder Share Now oder gehst du zurück im Zug, wenn es noch eine gibt. Und diese Atmosphäre dort, das war sehr, sehr eng miteinander. Und sehr professionell auch. Wenn im Service, es gibt keinen Platz da für Witze miteinander. Du musst Fokus bleiben. Und das ist genau, was ich nicht hatte hier in Berlin. Diese Etikette. Schwierig zu erklären, weil ich wollte das erleben. Ich wusste, okay, es gibt vielleicht was anderes in dieser Weinwelt. Jeder hat gesprochen über ein, zwei, drei Sterne. Es gibt keine drei Sterne hier. Also es gab noch keine drei Sterne in Berlin. Und Rutz dann hat diese drei Sterne ein bisschen später bekommen. Und Rutz, das ist wirklich eine große Name hier in Berlin. Und die sind Vorreiter für was wir da anbieten. Aber das, als Sommelier, es gab nur eine Sommelier, das war schon besetzt. Mhm. Ich konnte da gar nichts machen. Ich hatte diese Gelegenheit, dort zu fahren durch Netzwerk. Und ich würde zurückgehen, wenn jemand mich nochmal fragt. Mhm. Weil das ist wirklich eine, nicht einfach, aber das lohnt sich.
Gab es für dich mal ein Erlebnis, entweder im Geranium oder in der Cordoba oder in Neuseeland, wo du sagst, boah, das war outstanding? Also entweder besonders cool oder besonders erschreckend oder...
Als Mitarbeiter oder als Gast?
Was du möchtest. Es geht für mich einfach so, diese Facetten der Weinwelt und der Sommelier-Welt so ein wenig darzustellen. Gar nicht so sehr, selbst wenn es mal Schreckliches ist, dass man irgendwie versucht, da jemanden zu bashen oder Sonstiges, sondern einfach auch manchmal zu zeigen, es ist nicht so schlimm. Es können auch solche Sachen passieren. Wusstet ihr, dass auf Sizilien mehr Wein erzeugt wird als in Gesamtösterreich? Oder dass Sizilien mehr Rebfläche hat als Gesamtsüdafrika? Wusstet ihr, dass der Ätna mehr Einfluss auf die Stilistik des Weines als so mancher Önologe im Keller hat? Wusstet ihr, dass 80% der sizilianischen Weinberge im biologischen oder integrierten Anbau stehen, weil Pestizide schlichtweg den Boden zerfressen würden? Wusstet ihr, dass der Ätna der einzige Weinberg Europas ist, der sich pro Jahr mehrere Zentimeter verschiebt? Es ist einfach ein Ort, an dem sich das Elementare verdichtet. Feuer, Wasser, Stein und die Zeit. Der Ätna, Europas höchster und aktivster Vulkan, erhebt sich nicht nur als geologisches Monument über Sizilien, sondern auch als geistiges Zentrum eines Weinbaus, der in jüngster Zeit zu neuen Höhen gefunden hat. Die Nordflanke des Vulkans, geprägt von Jahrtausenden eruptiver Aktivität, ist kein klassisches Terroir im burgundischen Sinne. Sie ist rauer, unberechenbarer und gerade deshalb voller Poesie. In dieser Landschaft, wo sich Nebel über erkaltete Lavaströme legen und wilde Kastanien zwischen alten Trockenmauern wurzeln, setzte im Jahr 2007 die Familie Tasca del Marita ihren Fuß. Eine Familie, die schon im 19. Jahrhundert an Siziliens Aufbruch in eine neue Weinwelt beteiligt war. Doch was bringt ein traditionsreiches Weingut wie Tasca dazu, den geschützten aristokratischen Glanz ihrer prestigeträchtigen Tenuta Regaliali zu verlassen und sich in die wilde Ungewissheit des Ätnas zu begeben? Die Antwort liegt nicht nur in der Sehnsucht nach Neuem, sondern in einem tief empfundenen Respekt gegenüber dem Land und der Überzeugung, dass der Ätna ein noch ungeschriebenes Kapitel der italienischen Weingeschichte in sich trägt. So entstand die Tenuta Tascante, ein Name, der Tasca und Ätna vereint. Und ein Projekt, das sich dem schroffen, fast mystischen Terrain des Nordhans mit Demut und Präzision nähert. Der Wein, der heute daraus hervorgeht, der Ghiaia Nera, ist ein Statement. Kein lautes, sondern ein leises, aber eines, das nachhallt. Die Rebsorte. Nerello Mascalese, ein autochtone Diva, deren Charakter sich nicht in aromatischer Opulenz erschöpft, sondern in Struktur, Eleganz und Transparenz offenbart. Wer sie zu unachtsam behandelt, wird abgestraft, zu grün, zu spröde, zu eindimensional. Doch wer zuhört? Dem Terroir, dem Rebstock, der Frucht. Er hält einen Wein, der das Unsichtbare schmeckbar macht. Die Rebanlagen für den Ghiaia Nera liegen auf etwa 600 bis 750 Metern Höhe. Terrassiert, steinig, schwer zugänglich. Hier zwingt der Boden den Rebstock zur Konzentration. Schwarze Vulkanasche, Basaltgestein, durchzogen von porösen Schichten, die das Wasser speichern und gleichzeitig für exzellente Drainage sorgen. Natürlich kann man den Versuch unternehmen, diesen Wein mit seiner salzigen Mineralität, mit seiner zurückhaltenden, nicht plakativen, still insistierenden Art, mit seinem bleibenden Eindruck von Klarheit und Länge, mit seinem fast meditativen Nachklang, der weder Schwere noch Nachbrennen hinterlässt, zu beschreiben. aber eigentlich scheint es fast unmöglich, denn man muss ihn erleben. Es ist verlockend und durchaus zulässig, den Nerello Mascalese mit großen Pinot Noirs oder gar mit dem Nebbiolo zu vergleichen. Doch das würde der Rebsorte nicht gerecht werden. Sie ist keine Nachahmung, sondern ein eigenständiges Prinzip. Und der Ghiaia Nera ist kein Versuch, internationale Weinstile zu kopieren, sondern ein ernsthafter Ausdruck von Lokalität. Wo der Pinot Noir aus dem Burgund auf Kalk und Ton trifft, steht Nerello Mascalese auf porösem Vulkangestein. Wo der Nebbiolo und Barolo mit Teer und Rose spielen, ist hier die Spannung zwischen Frucht, Eisen und Luft. Beide mögen strukturell ähnlich sein. In ihrer Tanninführung, ihrer Säure, ihrer Transparenz. Doch der Ghiaia Nera ist weniger barock, weniger dramatisch. Er ist geerdeter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer den Ghiaia Nera in seiner Tiefe verstehen möchte, muss eine weitere Tür aufstoßen. Die zur Struktur der Etna DOC selbst. Denn hier gilt nicht einfach Lage wie im Burgund, sondern Contrada. Ein Begriff, der mehr als eine Parzellbezeichnung, der ein kultureller Code ist. Die Contradas sind Überreste eines alten agrarischen Systems, das auf geteilten Besitz, Mikroparzellen und jahrhundertealten Wissen basiert. Jede Contrada hat ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Ausdruck und ihre eigene Stimme. Der Ghiaia Nera 2021 ist kein Wein, der im Rampenlicht geboren wurde. Er ist 2008 das erste Mal im Schatten eines Vulkans entstanden und das aus Stein, Geduld und Demut. Dieser Wein ist ein Ausdruck eines Denkens und Fühlens, das nicht auf schnellen Ruhm aus ist, sondern auf Tiefe. Vielen Dank für dieses Weinerlebnis, der Tenuta Tascante und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Ich muss wirklich sagen, dass meine schreckliche Erfahrung war ein Tag vor meinem neuen Job in Paris. Ich war dort als Chef Sommelier in einer Luxus-Brasserie. Und einen Tag davor hat der GM mich gebeten, dort als Gast zu essen. Mhm. Und ich war dort inkognito. Kein Mitarbeiter wusste, wer ich war. Ich war dort als Gast. Und dann neben mir gab es ein älteres Paar aus Paris und die Sommelier, damals die junge Sommelier, wollte ihnen beraten. Und diese zwei Franzosen, diese zwei Franzosen sagten zu ihr: Sorry, aber du musst besser Französisch reden. Wir wollen nicht dich verstehen. Wir wollen nicht mit dir reden. Bringt uns jemand, der Französisch kann. Das ist unglaublich.
Sie war aber Französin?
Nee, Italienerin.
Ah, Italienerin.
Wow. Aber konnte auch sehr gute,
Französisch.
Ja, klar. So genau. Sowas habe ich nie erlebt. Aber wow. Ich war da als Zuschauer und das hat mir so genervt. Also, nee, mach nichts bitte, Manu, mach nichts, beruhige dich. Ja. Du hast noch nicht angefangen, du kannst keine Scheiß bauen jetzt. Also wirklich, benehm dich. Einen Tag danach, ich kam zurück und mir wurde gestellt, ja, das ist der Manu, der neue Chef Sommelier hier. Und die junge Sommelier hat mich gesehen und so, oh Mann, du warst der Gast von gestern. Ja, ja, und sie, ich möchte gerne mit Ihnen reden. Also, was gestern passiert ist, das wird nie wieder passieren. Wenn sowas nochmal passiert, ob ich da bin oder nicht, bitte kommen zu mir. Mhm. Was solche Gäste bitte rausschmeißen. Weil das ist unglaublich, also das ist übel. Du kannst das so dich nicht benehmen in der Gastronomie, nirgendwo. Mhm. Warum sind die Leute so? Und als Sommelier auch in Berlin, glücklicherweise habe ich das noch nie erlebt. Obwohl ich nicht Deutsch bin und mein Deutsch nur Straßendeutsch ist. Mhm. Ich gehe mittlerweile jetzt in eine deutsche Schule, um besser kommunikativ zu sein. Bessere Kommunikation Skills zu haben. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, das war schrecklich. In Kopenhagen, kein Mensch im Leben würde Dänisch reden. Die reden alle auf Englisch. Mhm. Gäste wie Mitarbeiter. Kein Problem. in Neuseeland auch. Natürlich ist es Englisch mit verschiedenen Dialekten. Hm. Aber warum ist es hier anders?
Schade, also.
Also das war für mich, also wenn du mich fragst, was mein schrecklicher Moment war, dass
die Situation auch dem Mädchen oder der jungen Frau nicht helfen zu können, dem Augenblick, ja.
Ich habe immer noch.
Ja. 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 Wie hat sie reagiert in dem Augenblick? Also hat sie versucht, eine Lösung zu finden oder hat sie darauf
bestimmt? Sie nicht, weil ich bin auch in der Meinung, ich habe das auch bemerkt. Ich denke, sie konnte das nicht glauben, was sie gehört hat. Hm. Sie dachte vielleicht, das war ein Witz oder vielleicht hat sie das falsch verstanden, aber sie hat trotzdem jemand anderen geholt. Aber das war wirklich, ich wollte sowas sagen, aber ich konnte nicht.
Wie sollte man in so einer Situation, also jetzt nicht du als Gastseite, das ist dann teilweise Courage, das gibt's ja manchmal auch außerhalb, nicht nur als Zombie, aber wenn du jetzt als Zombie in dieser Situation wärst und du wärst es von mir aus noch nicht mal als Frau, sondern du als französischer Zombie, englisch sprechend, sollen wir die beiden dann vielleicht probieren? Dann
wie du willst. Das habe ich noch nie probiert. Also Etoile habe ich noch nie probiert.
Prost. Auf dich. Wie sollte man in so einer Situation reagieren? Also als Sommelier? Also das ist natürlich gut, wenn du als Gast in irgendeiner Form, wobei ich auch nicht weiß, ob das übergriffig ist, wenn man dann Zivilcourage zeigt und etwas gesagt hätte, ob man die Situation damit verbessert hätte. Aber als Sommelier selber, wenn du geblamed worden wärst für deine, passiert in Deutschland leider viel zu häufig auch, sollte man was sagen? Sollte man versuchen, die Situation zu verändern? Sollte man die Gäste rausschmeißen oder sollte man einfach nur denken, erbärmlich?
Also, was soll man machen, kann ich wirklich nicht so sagen, aber als Gast in dieser Situation hätte ich auch was gesagt, weil sowas kann ich nicht leiden. Sowas, also wir haben keine Zeit, keinen Platz für sowas. Du wirst diese Leute nicht ändern. Sie sind, wie sie sind. Sie sind, keine Ahnung, was für einen schlechten Tag die hatten oder ob sie wirklich so sind in den ganzen Tag und in den ganzen Leben. Aber du musst ehrlich was sagen. Die Arme konnte gar nichts dafür. Sie wollte einfach nur ihren Job machen. Und du kannst, sie hatte auch, wie du sagst, Courage. Sie hatte auch diese Mut, aus Italien zu nach Frankreich zu arbeiten und eine neue Sprache zu lernen, wie ich gemacht habe, mehrmals auch. Aber du musst was sagen, solche Leute haben keinen Platz in solche, ja, sie haben da keinen Platz.
Sollte sie etwas sagen oder sollte sie es weiterreichen an ihren an Geschäftsführer oder an den Chef? Oder?
Das war nicht ihre Position, was zu sagen. Sie konnte auch den Geschäftsführer finden und was sagen. Hätte der Geschäftsführer was gemacht oder nicht, das kann ich auch nicht sagen, aber das ist alles, was sie machen kann. Sie kann sofort an den Platz auch gar nichts sagen, weil sie würde auch jemanden belästigen, einen Gast, und sie könnte auch ihren Job verlieren. Weil sie, sorry zu sagen, aber nur eine junge Sommelier war. Mhm. Ich als Chef Sommelier hätte ich auch was gesagt, sofort. Ist mir egal, ob ich in den Trouble bin oder nicht. Sowas hat keinen Platz in meinem Arbeitsplatz.
Ich denke, sowas sollte in unserer Gesellschaft auch keinen Platz haben. Also zu schweigen.
Das dann, ist meine Verantwortung.
Dann pflichtet man bei und dann ist man Befürworter, dann gibt man dem Raum und damit recht. Also
genau, die denken, okay, es ist okay, ich war blöd und ich habe so reagiert, kann ich weitermachen, weil kann man keine Konsequenz.
Das ist natürlich klar, wenn du dort kurz vor deinem ersten Tag bist, dort also essen warst, du konntest natürlich nicht.
Ich war rot mit Wut und. Und jemand hat mich bemerkt, beobachtet und sagt, sind Sie okay? Ja, ich bin okay. Ja. Ich lass mich in Ruhe. Ja. Und die sind weggefahren und das war eigentlich besser. Hm. Und die Arme, ich habe das für eine Woche lang danach bemerkt, sie war sehr, sehr, sehr vorsichtig, wie sie mit anderen Kunden unterhalten hat. Hm. Sie war sehr, sehr unsicher. Sie wusste nicht mehr, was sie sagen musste. Und das ist schade. Das ist traurig zu sehen. Und in dem Moment konnte ich auch gar nichts sagen. Es gab auch keine Mitarbeiter, die das gesehen haben und gehört haben. Könnte ich auch gar nichts sagen, weil ich war da als Incognito angeladen. Hm. Ich habe das am Tag danach gemacht und was da passiert ist, also sie sind nie wieder zurückgekommen. Das heißt, ich hätte das auch bemerkt, wenn sie zurückkommen, weil ich diese Leute, ich habe immer noch, so 3 Jahre später, habe ich immer noch ihr Gesicht in meinem Kopf und nee.
Nee. Ist, aber es zeigt eben, dass gerade unser Beruf halt ganz viel mit Menschen zu tun hat. Und es, das kann natürlich,
es kann alles mit Menschen
teilweise zu tun. Katastrophal sein, es kann großartig sein. Ein schönstes Erlebnis, also sei es über Menschen definiert, sei es über Weine definiert, sei es über eine Kombination von Wein und Speisen, wo du sagst, boah, sowas, das ist nicht von dieser Welt. Hast du da irgendwas erlebt im Sinn?
Also im Gegenteil, meinst du?
Das Gegenteil, das Schöne. Weil ist ja nicht alles schrecklich, es ist ja nicht nur, Nasenbären unterwegs.
Oh, ich muss nachdenken. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, so klein, ich keine große Momente, aber kleine Momente habe ich auch gehabt. Mehrmals sogar, wenn eine Sommelier oder eine Mitarbeiter sich wirklich, wirklich freuen von einem sehr guten Feedback. Mhm. Das für mich ist so demütigend zu sehen, so nicht demütigend. Es ist so bescheiden zu sehen, dass jemand sich für einen guten Job und eine gute Leistung sich freut. Mhm. Und jede rumherum sich freuen auch. Für ihn oder für sie. Und das habe ich mehrmals gesehen.
Was viel zu selten gemacht wird. Also wird viel zu selten gelobt oder
wir brauchen mehr Lob.
Was Positives gesagt, ja,
durchaus.
Wir brauchen mehr Lob. Das können wir, es soll jetzt kein Deutschland-Blaming sein, aber das machen wir in Deutschland viel zu selten, dass wir loben, dass wir schöne Worte finden, dass wir...
Wir hören öfter, was wir falsch machen,
ja,
als was wir richtig machen.
Kritik ist zwar manchmal auch hilfreich, aber trotzdem einfach auch was nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern das...
Kritik muss immer positiv sein, muss ich sagen.
Ist es in Dänemark oder in Neuseeland oder in Frankreich anders? Also arbeitet man da anders mit Lob als...
Ja.
Also in Neuseeland wahrscheinlich überschwänglich wie in Amerika, dass man nicht, das...
Nein, mehr wie in England, nicht Amerika.
Ach, okay.
Sie mögen die Amerikaner nicht.
Okay.
Nicht so gut, also. Aber mehr wie in England. Also diese Shit-Sandwich, machen sie das sehr, sehr gut. Mhm. Shit-Sandwich heißt... Also Brot und Essen und Brot. Das heißt, nice, die Wahrheit, ob gut oder schlecht war, und dann schon wieder nice.
Ja, ja.
Das machen sie sehr, sehr gut. Und was ich da wirklich, wirklich mag mit ihnen, ist, dass sie die Wahrheit sagen. Und sie sagen das nicht böse oder nett. Sie sagen einfach die Wahrheit, um positiv zu sein. In Frankreich wirst du nie hören, dass du einen guten Job gemacht hast. Zwischen Franzosen, du hörst das kaum. Du weißt schon, wenn du einen guten Job machst, und das muss einfach reichen. Wenn jemand wird das sagen, der Daumen hoch oder ein Nick von dem Kopf, weißt du, sag, ja, gut gemacht, mehr nicht. Aber für mich als Franzose, die so lange in Ausland gewohnt habe, das ist jetzt, wie ich jetzt bin. Wenn ich sehe, geil, so, dass du hast nicht nur deinen Job gemacht, aber du bist diese extra Meile gemacht. Also, du warst ein bisschen weiter als was deine Verantwortung ist, gegangen. Dann musst du auch wissen. Muss ich auch sagen, ja, heute oder gestern, das war wirklich cool. Was du da gemacht hast, bitte weitermachen. Weil, natürlich, ich war der Chef und Geschäftsmann und das ist gut für mich, für meine Umsätze, weil wenn jemand performt, aber wenn ich sehe, wie diese Person sich freut über einen guten Job, er muss wissen oder sie muss wissen, sofort. Und ja, in Deutschland ist dann, du hörst erstmal, was du schlecht gemacht hast und öfter, als wenn du Gutes machst.
Ist man als Sommelier mehr Geschäftsmann oder mehr Künstler und Darsteller? Also was gewichtet man da mehr? Das ist natürlich meistens alles, aber gut Wein verkaufen und gute Umsätze machen und dass der Laden läuft oder einfach Beauty und schön und Geschichten erzählen, Gedichte aufsagen und dem Gast am liebsten verbal über die Haare streichen?
Also es ist alles auf einmal. Es ist leider wie in andere Berufe, in anderen Jobs. Es hat keinen Platz für Ego. Du bist dafür ein Gast. Du bist hier nicht für deinen Wein zu verkaufen. wenn deine Weinkarte zu deinem Konzept, von dem Konzept von der Küche passt oder dein Weinbar, aber du bist da für deine Gäste. Die Gäste am Ende des Tages, die kommen zurück, weil du eine gute Leistung hattest oder du hast geliefert und deine Weinkarte, dein Weinkonzept in Gefahr. Mhm. Und du bist absolut dafür deinen Gast, nicht für dich, nicht für deine Umsätze. Als Geschäftsmann, du bist angestellt. Wenn du selbstständig bist, dann natürlich bist du auch ein Geschäftsmann, aber du arbeitest für deinen Gast und für deine Mitarbeiter.
War das unterschiedlich, nachdem du nach Neuseeland, nach Berlin und nach Berlin nach Paris gegangen bist, dass ja. du andere Weine unterschiedlich empfohlen hast, dass du ein anderes Preisgefühl hattest?
Du musst immer, ich sage immer, wir sind nicht nur Sommeliers, aber wir sind Psychologen. Wir haben 30 Sekunden oder eine Minute lang zu verstehen, was unsere Gäste Probleme sind. Ob sie da für einen Anlass sind oder ob sie da eine schlechte Tage hatten oder du musst wirklich in einer sehr kurzen Zeit herausfinden, was sie genau brauchen. Und das meine ich beim Problem. Also es ist wirklich kein Problem, aber du musst herausfinden, was sie da brauchen. Du kannst was empfehlen, aber du musst was empfehlen, etwas, was sie eigentlich brauchen, nicht was, weil du eine Flasche seit 2 Jahren nicht verkauft hast, im Keller, musst du jetzt sofort verkaufen. Vielleicht gibt es einen Grund, warum du diese Flasche für 2 Jahre lang neu im Keller, dass du musst sie verkaufen müssen. Aber ja, das ist, du musst zuhören.
Und haben Menschen in Berlin andere Probleme als in Paris?
Wir haben alle verschiedene Probleme.
Also ich trinke deswegen unterschiedliche Weine. Also du würdest niemals du kannst dir nicht vorstellen, die gleiche Weinkarte in Paris aufzustellen wie in Berlin oder Neuseeland.
Nein, auf keinen Fall. Weil ich muss auch ehrlich sagen, das ist vielleicht sehr arrogant von mir zu sagen, weil ich Franzose bin. Aber in Frankreich 90% der Weinkarte sind französisch. Mhm. Sind nur 100% französische Weine drauf.
Ist das gut oder ist das schlecht oder ist es egal?
Es ist also, für einen Ausländer ist es gut, für einen Weinliebhaber ist es schlecht. Ja, okay, du bist in Paris, du bist in Frankreich, aber du hast nur französische Weine. Die Sommeliers in Frankreich haben keine Ahnung, wie gut die Weine in Österreich oder in Deutschland sind. Sie haben keine Ahnung, was wird in Sachsen-Anhalt oder Salonstrut gemacht. Sie haben keine Ahnung. Ich bin ziemlich sicher, sie wissen nicht, dass es existiert. Sie wissen auch nicht, dass wir auch jetzt auf Südwand bauen. Aber wir als Deutsche wissen das. Und wir haben auch einen internationalen Einfluss.
Hat man dann nicht ein anderes Tiefenwissen, wenn man sich auf ein Land, auf eine Gegend konzentriert und die ganz intensiv lebt, anstatt die ganze Welt irgendwie zu bespielen und so ein bisschen Deutschland, ein bisschen Italien? Oder sind wir trotzdem komplexer in unserem Weinwissen als viele französische Sommeliers?
Also wir meinst du als Deutsche oder nicht so
Sommeliers? Wir als Deutsche. Entschuldige, ja, also.
ja, also in Deutschland ist es schon komplexer. Ihr habt eine große Liebe für eure Wein und das liebe ich auch. Mhm. Und es gibt auch viel Platz für andere Weine. Natürlich sind die Deutschen verliebt mit italienischen Weinen. Also die Prosecco, Lugana und Primitivo und Chianti und anders, die lieben das ohne Ende. Französische Weine, natürlich Burgund, Champagne, Bordeaux und viele Sommeliers mit Roussillon und Jura. Ich als Franzose natürlich, Beaujolais kommt oben über alles. Vor Riesling und vor Champagne.
Weil du dort geboren bist oder weil du in der Tat findest, dass Beaujolais eines der außergewöhnlichsten Gebiete ist?
Ich habe meine Long Lost Liebe gefunden.
Ja.
Wiedergefunden. Und ja, Beaujolais für mich ist kein Thema. Das kommt immer nach vorne. Oder was kommt ähnlich zum Beaujolais? Das ist mein Thema. Aber in einer Weinkarte, du musst auch verstehen, dass es andere Sachen gibt. Mhm. Und wenn du in Frankreich bist, du kannst die geilste französische Weinkarte bauen, das ist gut. Aber wenn du eine internationale Kunde hast vor dir, du musst auch verstehen, was sie zu Hause trinken und was du von der Weingarte empfehlen kannst. Mhm. Und viele französische Sommeliers haben keine Ahnung, was für eine Weine aus Napa kommt oder was ist eine Shiraz aus Eden Valley neben einer Shiraz aus Limestone Coast ist. Mhm. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ich hab wirklich dieses Glück, dass ich das weiß. Und wenn ich in Paris war, habe ich immer gefragt, was trinkt ihr zu Hause?
Ja. Schön,
okay, schönen Gedanke. Ich trinke eine fette Napa Cab aus, keine Ahnung, Rose Valley oder keine Ahnung was, oder Diamond, bla bla bla, Creek. Mhm. Ja, okay, cool. Aber wir haben das nicht, aber wir haben das hier, das ist Bordeaux oder vielleicht etwas aus, ja.
Und dieser Teil von Bordeaux könnte mit dem Meyer Camus Mountains gleichgesetzt werden, deswegen wirst du den Wein mehr
nicht so fruchtiger, aber ja.
Dann, genau, ja. Super Gedanke, schöner
genau. Ansatz. Ja. Und du, so ist es. Also, oh ja, ich komme aus Neuseeland, ich trinke gerne Grauburgunder. Also Grauburgunder in Neuseeland ist wirklich anders als unsere Grauburgunder hier. Du kannst alles haben in Grauburgunder in Neuseeland. Es kann sehr trocken sein, das kann sehr fruchtig sein, das kann süß sein, das kann sehr säuerlich sein. Es kann alles sein. Hier, das ist nur ein Stil. Mhm. Und wenn sie das sagen, okay, cool, dann ich kann alles empfehlen. Das ist cool. Und ja, es so funktioniert, so denke ich, dass es funktionieren soll.
Wie gehst du mit deinem Projekt, nicht mit deinem, aber was du auch begleitest, Starwindest um? Also hast du da Parameter, wie du an die Karten rangehst, wie die Karten ausgewählt werden, wie die ausgezeichnet werden? Ihr macht das wahrscheinlich im Gremium, dass ihr die Karten aussucht, auswählt oder wie funktioniert das eigentlich? Mit einmal war Starwindest da. Du warst ja so eins der Gesichter neben Justin. Tibor macht es in NRW-Raum. Also genau. Es sind da einige, die
wir sind dieses
Projekt, Projekt begleiten. Wer ist der vierte?
Maximilian Wilm
in Hamburg. Stimmt, ja. Und man kann seine Karten dort online einstellen. Es ist, glaube ich, das erste Portal, wo es überhaupt um Weinkarten geht. Aber wie kommst du dazu? Was ist das und wie?
Oh, das ist eigentlich eine Guide für die beste Wineplaces in der Welt. Mhm. Das hat so angefangen, weil der Gründer aus Schweden, konnte nicht mehr leiden, in seine Facebook-Gruppen zu fragen, du, Leute, ich nächste Woche bin ich in Prag, wo sind die beste Plätze, Wein zu trinken? Dann hat diese App gegründet. Und es ist das erste Mal, wie du gesagt hast, dass die Weinkarte nach vorne sind und die Sommeliers da hinten sind. Wer sind diese Sommelier, die diese Weinkarte schreiben? Und das ist sehr, sehr schnell gewachsen durch Netzwerk und sowas, weil es ist die einzige Sache, was ich kenne, das nur über Sommelier ist.
Ja, und auch über Weinkarten, ja.
Und der Chef Sommelier von Geranium hat uns letztes Mal gesagt, du, wir haben diese Star Wine of the Year Event jedes Jahr, so, und das war in Dänemark. Und natürlich, Geranium war in der Finale und das war an einem Tag, den gleichen Tag von den Michelin-Verleihung, Preisverleihung. Und er hat höflich eine E-Mail zu dem Michelin-Team geschrieben. Dankeschön für die Einladung. Super, dass wir da nominiert sind wieder. Dankeschön. Ich hoffe, dass wir diese 3 Sterne behalten. Aber ich würde an dem Star Wine List of the Year Award gehen, weil wir wissen nicht, ob unsere Weinkarte gewonnen hat. Vielen Dank.
Krass.
Wow. So besser wie Feedback kannst du nicht bekommen.
Ja, ja.
Und wir, also Max, Thibaut, Justin und ich, sind die Ambassadors für die 4 großen Städte hier in Deutschland. Und wir empfehlen Weinplaces, wo wir finden, dass die Weinkarte zum Weinplace, zum Weinkonzept passt. Wenn du mich fragst, du aus Dresden, du Manu, du bist in Berlin, ich komme nächste Woche, hast du ein paar Empfehlungen für mich, weil ich geile Wein trinken möchte? Dann, das ist genau, was ich da mache.
Und die Karten sind online einsehbar, wenn der Besitzer sie hochlädt?
Sie müssen nicht online sein, wenn ich was empfehle.
Aber die Möglichkeiten gibt es, also dass genau. Ich als Betreiber meine Karte hochladen kann.
Genau.
Und ihr habt es ja entsprechend auch markiert, ob ihr selber schon in den Plätzen wart oder ob jemand das eben anonym hochgeladen hat. Also ob ihr die
es für gibt gut... zwei Unterschiede. Es gibt dann diese Empfehlungen von uns, das ist ein roter Stern. wirst du auch sehen, wenn du auf diese Karte gehst, wo es eine kleine Beschreibung von uns gibt, wo du die Sommelier-Team siehst, eine kleine Beschreibung von dem Weinplace, von dem Weinkarte-Konzept und wenn möglich die Weinkarte online. Und dann, in Dresden war ich sehr selten, aber es gibt auch manche Restaurants in Dresden, wo ich wirklich kaum Gelegenheit dort zu fahren habe. Okay, sie schicken mir die Weinkarte. Ist die Weinkarte online? Ist die Weinkarte aktuell? Wie sieht sie aus? Es ist viele Schreibfehler. Gibt es eine, es ist einfach zu lesen. Habe ich Bock dort zu fahren, nur wegen der Weinkarte? Ja, okay, cool. Dann ist es gelistet als weiße Sterne. Weiße Sterne ist gelistet. Rote Sterne sind empfohlen. Mhm. Und so siehst du, wenn du auf diese Weinkarte gehst, dann siehst du die verschiedenen Farben und weißt du genau, wie breit das ist. Ich denke, jetzt ist es ungefähr 5000 Weinkarten der Welt.
Wow.
Und etwas auch sehr, sehr cool von diesem Tool, du kriegst diese ganzen Daten, diese Weinkarten, dann kannst du auch mit diesen Daten was zum Weingüter bringen. Mhm. Okay, cool. Ich bin KPK. Okay, wo bin ich in der Welt repräsentiert? Welche Jahrgänge, welche Lage, welche Preis?
Preise?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Ja. Und dann kriegst du, wenn du willst, ein Premium, kriegst du einen Datencheck. Das ist nur auf unserer Karte, das ist nicht weltweit. Mhm. Okay. Und als Sommelier kannst du, du bist neu in Hamburg, okay, du bist jetzt der neue der Chefsommelier von Luise Jakob, du warst noch nie dort, weil jemand hat dich dort einen Job gegeben. Aber du hast keine Ahnung, was du im Keller hast. Du weißt nicht, was die Wettbewerb ist. Und dann kannst du checken durch Star Wine List. Du kannst Fontenelle-Weinkarte checken. Du kannst alles checken, was du willst.
Wie finanziert sich das? Über eine Premium-Mitgliedschaft? Oder also über die, Anzeigen? Oder?
Also Anzeige, ja. Wir sind keine PR- oder Marketingagentur. Aber sie schreiben auch viele Artikel. Zum Beispiel ein Weingut hat Bock, einen kleinen Artikel zu schreiben, okay, die bezahlen das. Aber es ist absolut durch diese Star Wine List of the Year und die Premium Partners. Mhm. Familie Torres sind Premium Partners. Sie bezahlen pro Events, wo sie Kategorien in der Star Wine List of the Year sponsoren. Die bezahlen ein Fee und allgemein auch etwas drauf, dass sie immer permanent jeden Monat in den Newsletter sind. Mhm. Und so viel ist es finanziert.
Was ich aber in der Form gut finde, also wenn jemand sowas begleitet, unterstützt, finanziert, wenn ein Weingut oder wie auch immer ein Weinhändler oder eine Hotelkette sich engagiert und so ein Projekt engagiert, weil ohne das gäbe es nicht. Und ich glaube nicht, dass ihr als Ambassador dadurch reich werdet oder wenn ihr überhaupt was bekommt.
Wir bekommen was.
Eigentlich müsstet ihr ja in dem Sinne für euren Aufwand, für eure Kompetenz was bekommen, aber alle unterstützen das irgendwo.
Ja, ja.
Und damit gibt es sowas und somit wird eigentlich dieses gesamte Konzept und die Idee einfach ein wenig vorangetrieben. Und da, also...
Also, das ist der einzige... einfachste Weg, ein Riesennetzwerk zu bekommen, weil zum Beispiel durch an unsere Partner Austrian Wines, wir waren alle, die ganze Ambassadors von Star Wines und der Welt in Wien letztes Jahr angeladen.
Wie viel waren das? Dreistellig.
Nein, nicht so viel. Wir sind allgemein 98 Ambassadors, aber ich denke, wir waren sehr wahrscheinlich 65 oder 70 in einem Raum. Und den ganzen Tag hatten wir eine kleine Star Wine List Workshop gehabt. Mhm. Vorher. Und es war alles von unserer Partner gesponsert. Mhm. Und also ich freue mich auf April oder Mai nächstes Jahr auch wieder.
Mhm. Ja, auch so viele Kollegen, so viel Kompetenz dann letztlich auch dort zu erleben. Es ist schon großartig. Und es ist viel Aufwand und vor allen Dingen viel Verantwortung, so eine Liste auch zu beurteilen, durchzuschauen, eben Rechtschreibfehler zu finden, Auflistungen zu finden, Parameter zu setzen, warum man was gut findet, nicht gut findet.
Und wir müssen auch die Zeit sein auch. Ja. Zum Beispiel hier in Berlin, ich denke, das ist auch so woanders, die Sommeliers wechseln ständig Plätzen. Also ich muss wirklich so neu, also heute noch, so bevor du hier gekommen bist, habe ich eine Nachricht bekommen, sorry, aber diese Person arbeitet nicht mehr hier.
Ja.
Seit wann? Letzte Woche. Okay. Wie kann ich das wissen? Aber die sagen das mir, Bescheid. Ja. Das ist cool. Und nicht sofort, boom, geändert. Und dann ist es aktuell. Es muss aktuell sein. Alte Weinkarte fliegen raus. egal wer das ist, es fliegt raus. Und die Weinkarten müssen Preise haben. Das ist ein Riesending. In Paris, La Tour d'Argent zum Beispiel, oder George V, die sagen, ja, okay, wir würden sehr gerne gelistet werden. Hier ist unsere Weinliste. Ich sage, nein, sorry, es gibt keine Preise hier. Entweder kriegen wir die richtige Weinkarte, oder sie kommen nicht rein. Und sie sind nicht rein.
Letztlich ist die große Aufgabe aber, glaube ich, wenn ihr Auszeichnungen vergebt, man kann ja nur verlieren, weil... Also wer, nein, ich meine der, je, also du als Auszeichnender kannst verlieren, weil ihr ja immer in der Kritik steht. Ja. Sprich, wenn ihr jemanden auszeichnet, finden die anderen es doof und sagen, warum der? Und wenn du jemanden nicht auszeichnet, findet der es doof. Also daher, ihr könnt es eigentlich fast nicht richtig machen. Oder sieht es da jemand trotzdem gut und sagt, juhu, und es freuen sich für alle. Also da.
Also wenn sie gelistet sind oder empfohlen sind, es ist nur Freude und ich habe bis jetzt noch keine Beschwerde gehört oder bekommen. Es ist nur, und ich muss ehrlich sagen, das ist auch sehr, ist dann ein Grund. Also ich denke, das ist auch recht, diese Feedback. Star Wine List of the Year Deutschland, zum Beispiel dieses Jahr, das ist viel von diesen größten Städten, Berlin und München. Die sind halt immer in der Finale, oder nicht immer, aber sehr oft in der Finale. Wir machen das seit 3-4 Jahren. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich jemand anders in der Finale sehe. Wirklich. Und ich merke auch nach 3, 4, 5 Jahren, wie gut die Weinkarte geworden sind. Aber das ist eine internationale Jury. Die sind unabhängig von Star Wine List, die sind eingeladen und die machen das, weil sie da Bock haben. Es gibt immer jemand aus Asien, immer jemand aus Amerika und jemand, der in der Local ist, so in dem Fall, das bin ich, und jemand aus Europa. Und es wechselt sich. Und wir reden nicht miteinander, weil wir bewerten unsere Weinkarte. Wenn ich eine 9 oder 10 oder 10 für diese Weinkarte gebe, es kann sein, dass jemand andere eine 6 oder 7 gibt. Und merkst du, das ist eigentlich nur 8,5 Punkte. Nicht 9 oder 10 oder 7 oder 6. Und ja, ich kann diese Beschwerde verstehen, aber ich habe gar nichts damit zu tun. Und ich kann das nicht ändern. Nur wenn wir diese Jury Call zusammen haben, kann ich auch sagen, es tut mir leid, aber es reicht jetzt, diese Weinkarte immer nach vorne zu sehen. Die anderen, die sehr, sehr gut sind, auch in den gleichen Punktzahlen sind oder vielleicht 0,5 Punkte hinten sind oder einen Punkt sind, sind auch nicht schlecht.
Und das heißt ja nicht, dass, auch wenn es die ausgezeichnete Weinkarte ist, die anderen irgendwie schlechter sind, sondern vielleicht, manchmal wurden sie auch nicht gesehen oder können nicht entdeckt werden, wenn nicht alles gesehen werden kann. Daher, das hat mit diesem Gönnen können einfach zu tun. Also, dass man sich für jemand anders freut und das gönnt und das halt, keine Ahnung, Nobel hat einen schmutzig Billy Wagner, der ja ohne Frage eine großartige Weinkarte hat, einfach alles abgeräumt hat.
Er hat gewonnen.
Toll, ja, also wirklich toll. Es war, hat mich auch so dafür gefreut, also diese Anerkennung auch für diesen intensiven Weg, den die auch dort gelebt haben. Oder wer auch immer, also das teilweise das Matthias hier in Berlin, also
einen Preis bekommen hat,
also seit einem Jahr auf. Also ja, da, genau. Wow, super. Und eben auch, um nur einige zu nennen. Also das jemand, was für die Branche und eben auch für diese Weinkartenkultur, was ja immer mit viel Aufwand verbunden ist, einfach tut, finde ich großartig. Ja. Also da, Riesenprojekt, wer die App noch nicht hat, auf alle Fälle runterladen.
Ist kostenlos.
Ist kostenlos.
Es ist keine Werbung, aber es ist kostenlos.
Nein, also wirklich großartig. Da, wir haben zwei Weine im Glas.
Wie bitte?
Wir haben zwei Weine im Glas.
Wir haben da, zwei Weine im Glas.
Ja. Also ich war sehr begeistert über den ersten. Vielen Dank dafür, der kam von dir. Und es hat mir dann wieder mal gezeigt, dass bei der Blindverkostung, man kann so schnell verkehrt liegen. Und es kommt einem dann irgendwie immer so ein bisschen unangenehm vor, aber braucht's eigentlich nicht sein. Weil jede Blindverkostung hat immer ganz, ganz viel mit Learning zu tun und ganz viel mit sich auf den Wein einlassen. Und manchmal ist einfach nur ein falsches Aroma, was man greifen kann, wie man es, wie auf einer Reise. Wenn man einmal falsch abbiegt, dann ist die ganze Reise verkehrt. Und dann denkt man falsch weiter. Deswegen fand ich es interessant. Du hast einen Riesling?
Ich finde Riesling auch sehr, sehr wichtig hier, weil wir in Deutschland sind und das ist die Rebsorte Deutschland. Du denkst in Deutschland, kommt sofort Riesling im Kopf. Oder du denkst als Riesling, kommt Deutschland. Also ja, andersrum. Und es gibt gar nichts besser und vielfältig als Riesling.
Du kannst auch Chenin Blanc nicht oder keine Ahnung, Silvaner oder Viognier zum Beispiel, der...
Das kann auch sehr vielfältig sein, aber wenn du in der Mosel oder in Rheingau oder überall, wo sie Riesling haben, die machen nicht mit der Traube nur ein, zwei oder drei Weine damit. Die können vielleicht 20 verschiedene Weine machen. Alle mit verschiedenen Zuckergehalt und Alkoholgehalt und Qualität und mit oder ohne Sprudel. Es ist unglaublich.
Und das könnte man mit Chenin Blanc nicht?
Doch, aber du hast entweder trocken, fruchtig,
ja,
süß und das nur vier. Also, ja, sorry.
Hast du auch verschiedene Lagen?
Ich denke, du verstehst genau, was ich meine. Dann,
weiß nicht, also ich möchte dem Riesling nichts absprechen. Es ist großartig. Ja. Und ich finde es auch toll, dass du diesen Wein ausgesucht hast.
Ja, also ich hatte leider keine Beaujolais im Keller. Also. Nee, dieser Riesling für mich ist etwas einzigartig. Leute haben auch wirklich von Feedback her Schwierigkeiten zu verstehen, wie kann jemand einen so guten Wein machen kann. Mhm. Und wenn sie das verkosten, ich habe das sehr oft in einem Tisch gebracht und die haben gesagt, wow, das ist unglaublich und bla bla bla. Ohne zu sagen vorher, wer es war und woher es kommt. Mit Absicht, weil ich wollte wirklich, dass der Wein eine Chance davon zu haben. Und wie bei dir auch. Ich habe dir nicht gesagt, wer das gemacht hat, woher es kommt. Ich habe dir auch die Traube nicht gegeben. Und ich denke, da, wenn du sowas machst mit deinen Gästen und deinen Freunden, dann lässt du den Wein eine Chance, was zu sagen. Mhm. Und das ist auch mir sehr, sehr wichtig. Statt, okay, der Wein ist von ihm oder von dieser Weingut, es muss einfach in diesen Weg gehen. Und jetzt gibst du dem Wein eine Chance. Ja, da bin ich. Mhm. Das ist meine Geschichte. Das will ich auch mit dir teilen.
Malbec ist wie eine Wahrheit im Wein, die unabhängig von Trends, Herkunft oder Zeit gilt. Sie entzieht sich gängigen Klischees und offenbart sich nur jenen, die wirklich hinschmecken. Wer ihr folgt, stößt bald an Grenzen sensorischer Sprache, analytischer Technik und vertrauter Typizität. Viele reden über sie, wenige begreifen, was sie in der Tiefe ausmacht. Und vielleicht liegt gerade in diesem Unbekannten ihr verborgenes Versprechen. Bevor es Mendoza gab, gab es Cahors. Und bevor der Malbec zur Ikone der neuen Weinwelt wurde, war er ein Kind der dunklen Erde des Südwesten Frankreichs. In Cahors als Co-bekannt, als Auxerrois, als Noir de Cahors. In diesen kiesigen Kalkböden, tief eingeschnitten zwischen Lohfluss und Eichenwäldern, hat er einst das gesprochen, was heute kaum noch einer versteht. Die Urform der Tiefe. Cahors war immer ein widerspenstiges Terroir, nie mondän wie Bordeaux, nie romantisiert wie das Burgund, stattdessen Arbeit, Wind, Kalk und Geduld. Es ist wie ein Land der Flüsse, der Terrassen, der tief wurzelnden Reben und der stillen Revolution. Eine Seuche beginnt 1971, als ein Mann namens Georges Vigouroux das vergessene Château de Auxerre entdeckt. Es war verwildert, verlassen, nichts als Steine und Schatten einer großen Vergangenheit. Doch Georges sah etwas, das Echo des Terroirs. Das sprach leise, aber unmissverständlich. Mit Entschlossenheit, Vision und Feingefühl erweckte er das Château neu. Heute zählt es zu den führenden Adressen im Cahors. Nicht durch Lautstärke, sondern durch Stilbewusstsein. Der Girondin 2018 ist der vielleicht subtilste Ausdruck dieser Philosophie. Ein Malbec, der seine Kraft nicht aus Muskeln bezieht, sondern aus Struktur, Tiefe und innerer Klarheit. Der Name dieser Cuvée ist kein Marketingkunstgriff. Girondin de Auxerre war ein realer Mensch. Und zwar ein außergewöhnlicher. Im 16. Jahrhundert war er Jurist, Weinbergsbesitzer, Gelehrter und einer der ersten, der in Cahors die Idee der Selektion und Parzellendifferenzierung aufgriff. Damals revolutionär, heute selbstverständlich. Er dachte Terroir, bevor das Wort in aller Munde war.
Er sprach vom Wein als Spiegel seines Ortes, als Ausdruck des Bodens und der Arbeit. Mit dieser Cuvée wird nicht nur ein Wein, sondern ein Denken geehrt. Der Giron d'Adine 2018 ist eine Art Flaschenmonument für diese Haltung, die demütig, aber entschlossen ist. Hier wird nicht nachgeahmt, sondern erinnert an Tiefe, an Beständigkeit, an Herkunft. Das Château de Auxerre liegt auf einem Hochplateau oberhalb des Lohtals, rund 300 Meter über dem Meer. Es ist kein klassisches Flusstalgebiet wie die Terrassenlagen anderer Cahors-Weingüter. Stattdessen kalkhaltiger Lehm, eisenoxidreiche Erde, steinige Auflagen. Böden, die den Rebstock einfach zwingen, alles zu geben, an seine Grenzen zu gehen. Kein Wasserüberschuss, keine aromatische Fülle. Stattdessen Konzentration, Würze, Langlebigkeit. Die Weinberge sind Parzellen unterteilt, viele davon mit alten Rebstöcken, gepflegt nach Prinzipien des nachhaltigen Weinbaus, größtenteils sogar biologisch zertifiziert. Die Trauben für den Giron d'Adine stammen aus selektierten Parzellen mit besonders niedrigem Ertrag, etwa 30 Hektoliter je Hektar, was für die Region extrem zurückhaltend ist. Doch genau das ist die Handschrift von Auxerre, Klasse vor Menge. Ausbau in französischem Barrique zu einem Drittel neu, der Rest in Zweit- und Drittbelegung. Mindestens jedoch für 18 Monate. Doch all das wäre nur Technik, wäre da nicht die innere Ruhe, mit der dieser Wein spricht. Es war der 15. Oktober 2018, gegen 6 Uhr morgens. Die Temperaturen waren ungewöhnlich niedrig. 5 Grad, leichter Nebel. Die Ernte hatte gerade begonnen. In den Reihen zwischen den Steinmauern sammelten sich die Lesehelfer mit ihren blauen Körben. Aus der Ferne war das Knirschen von Gummistiefeln auf Kies zu hören. Kein Wind, kein Vogel, nur das rhythmische Klack der Rebscheren. Im Keller stand Bertrand Vigoureux bereits am Sortiertisch. Bertrand ist der Sohn von Georges und führt heute die Domaine weiter. Mit derselben Mischung aus Demut, Präzision und tiefem Vertrauen in das Terroir. Und auch bei Bertrand gilt kein Ausweichen in eine etwaige Internationalität. Obwohl das manchmal weitaus einfacher wäre. Kein Schielen nach Trendnoten, sondern eine klare Entscheidung für Struktur, für Tiefe und für Herkunft. Die ersten Kisten kamen, voll mit kühlen, fast steinharten Beeren. Man spürt, das wird ein besonderer Jahrgang. Kein exzessiver Alkohol, keine Überreife, sondern Klarheit, Tannine und Fokus. Die Maische gärt langsam, 3 Wochen lang, täglich degustiert, aber nicht korrigiert. Die Idee war, den Jahrgang sprechen zu lassen und er sprach von Tiefe. Aber auch von Frische, von Spannung, aber auch von Geduld. Heute erinnert man sich an diesen Tag nicht wegen der großen Ereignisse, sondern wegen der Stille, der Konzentration, der Ruhe, mit der dieser Wein geboren wurde. Der Giron d'Adine 2018 ist kein Revolutionär. Er ist ein Renaissance-Wein. Kein Krawallmacher, sondern ein Gedächtnis. In ihm ruht die Essenz, was Cahors einmal war und wieder sein kann. Und gerade weil er leise spricht, wird ihm lange zugehört. Vielen lieben Dank dafür dem Château de Auxerre und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich finde es dann aber schön, wenn man es auflöst. Mhm. Und dass du mir eben gesagt hast, der kommt von Jochen 30 Acker, ist ein 2019er, ist und so weiter.
Wunderwerk, Wunderwerk.
Und man hat ein anderes Verständnis dann für den Wein, wenn man darum weiß und wenn man...
Genau. Ja. Ich würde dir eine andere Wein geben, vorher ein unbekannter Winzer. Ja, cool, das ist interessant, das ist gut. Mhm. Jetzt andersrum, das ist eine große Wein. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Deutschland schon das probiert haben. Ist auch nicht überall. Aber das zeigt auch, was ein Winzer mit seiner Lage, mit seinen Trauben machen kann. Weil mhm. ein Winzer ist immer noch ein Winemaker. Und er hat das auch gemacht. Also verschiedene Lage zusammen. Ein Teil von einer kühlen Lage hier und ein Teil von einer Wärmelage hier zusammen. Und die haben das beobachtet über die Jahre. Und das ist ein 2019-Ergebnis. Und mhm. ich finde es ich denke, jetzt ist 2 Stunden in der Karaffe. Er hat viel zu sagen, oder?
Mhm. Finde ich auch die Entwicklung. Mhm. Finde ich spannend, finde ich großartig.
Und es schmeckt nach Riesling, aber es ist mhm. anders als ein Riesling. Es ist tiefer. Es ist, wie gesagt, also ja, okay, ein Chenin Blanc kann auch so tief sein. Viel viele andere Facetten zeigen, aber nicht wie ein Riesling. Riesling ist für mich, es gibt keine andere Trauben oder Rebsorte, die so gut und so vielfältig ist.
Mhm. Ich mag den Druck am Gaumen, die Fülle und dann trotzdem dieses Animierende, dieses leicht Salzige, dieses Würzige.
Und das ist die Mineralität, das ich liebe in Wein. Ich will unsere Freundin aus Baden nicht beleidigen, aber das ist so warm geworden für Riesling, für gute Riesling in der Qualität. Sie sind viel besser mit Chardonnay oder Bogen- oder Rebsorten wie keine andere in Deutschland. Und das ist ja Vorteile. Und du brauchst eine gewisse Kühle auch. Und Baden ist viel, viel zu warm geworden, da, leider. Und ich weiß nicht, wie lange diese Riesling dort bleiben würden. Sie können nicht höher gehen. Die sind schon hoch genug. Das ist schade.
Aber es ist ja auch kein Muss. Also es sagt ja auch keiner, dass Riesling aus Baden kommen muss. Und vielleicht ist es eine Chance.
Die VDP sagt
mit der Situation, ja. Mit der Situation dann vielleicht die Kernkompetenz woanders zu suchen. Vielleicht auch in anderen Rebsorten. Vielleicht gibt es eine Umwandlung in
den. Es gibt Müllertoga auch. Das ist großartig. Oder Gudel. Ja, okay. Wir können eine Bashing über Gudel oder Schassler machen. Aber ich finde, das ist auch super interessante Rebsorte. Mhm.
Ja. Im anderen Glas habe ich einen mitgebracht. Und das fand ich super interessant. Ich habe den vor 2 oder 3 Jahren das letzte Mal probiert. Ich habe ihn jetzt lange nicht probiert. Und für mich ein Wein, der ganz viel auch mit Vorurteilen aufräumt und ganz viel mit Bewusstsein über diese Art von Wein. Ich habe es auch oft angesprochen in der letzten Zeit. Das ist ein Rosé.
Ich liebe Rosé. Also wirklich, ich liebe Rosé.
Welche Art von, also magst du Rosé zum Trinken oder zu kombinieren? Oder wir haben jetzt auch relativ temperiert, hat bestimmt 15, 16 Grad, also er ist recht warm, was ich dem Wein, aber...
Ich finde, wenn du Rosé machen kannst, dann kannst du alles machen, weil das ist eigentlich ein Rotwein wie ein Weißwein gemacht. Und das zeigt, wie gut der Winzer ist. Und wenn der Wein so gut ist, dann können nur die anderen Weine gut sein. Finde ich. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber wenn diese Rosé, ja, das ist anders, es ist wie erwartet und das ist aus Südfrankreich und die Farbe stimmt, wie ich das mich vorstelle, die am Gaumen stimmt auch, wie ich mich vorstelle, obwohl es ein bisschen wärmer ist. Ja, brauchen keine Eiswürfel hier, aber das ist diese Magie von Rosé und ich bin ein Riesenfreund von Rosé.
Ich finde, Rosés sind oftmals unterschätzt. Hier eben auch zum einen die Lagerfähigkeit, dass die gravierend unterschätzt ist, das Potenzial, eben auch das Preisgefüge. Der liegt um die 120 Euro ungefähr.
Wow.
Also von dem her für den Rosé auch eher selten ist der Etoile von den Domaine Haut. Was ja mehr oder weniger so mit die Rosé-Könige dann irgendwo sind. Die Rosé neu definiert haben und das mit einer ganz eigenen Tiefe und Komplexität. Und ich finde dieses Salzige, was der Wein inne hat, ist eine Cuvée aus den 3 Weingütern, die bespielen. Grenache Mourvèdre hauptsächlich. Und ich finde, er hat trotzdem was Leichtes. Er hat eine Präsenz. Ja. Was wird er vom Alkohol haben? Ich glaube 13, 13,5.
14.
14, okay.
14 ist leichter Wein.
Aber er schmeckt leicht. Also auch mit der Temperatur schmeckt
es leicht. Es ist sehr balanciert. Es ist mega, mega gut. Also es ist mega, also sehr gut gemacht. Also ohne 20 Euro hätte ich nie gedacht. Schmeckt wirklich großartig.
Aber kann man sowas, also kann man Preis schmecken? Jetzt abgesehen, wir lassen mal die ganzen Prestige-Sachen weg und die ganzen Image-Geschichten, keine Ahnung, Burgund rauf, runter, etc., manche Bordeaux oder Bordeleser-Gewächse, manche Loire-Geschichten. Kann man Preis irgendwie gustatorisch wahrnehmen, auflösen und sagen, okay, der Wein schmeckt wie ein 10 Euro, wie ein 50, wie ein 100, wie ein 150 Euro Wein. Du hast jetzt auch nicht gerade unerschrocken geschaut, als ich nicht, weil ich auf die Kacke hauen wollte, gesagt habe 120 Euro, sondern weil es einfach, man spricht das Rosé nicht zu, aber ich glaube, wenn man den Wein jetzt auch über 2, 3 Tage probieren würde, man würde eine gewisse Tiefe und Einzigartigkeit erleben oder ein anderes Glas nehmen würde, ein größeres Glas, wenn man ihn karaffieren würde, wenn man ihm eine ganz andere...
Das ist ein anderes Ergebnis immer, ja. Also Preis zu schmecken, und so, Jein. Also ich habe nicht nur diese Code of Master Sommelier gemacht bis zum Masterprüfung. Ich habe auch diese Wesset. Ich habe eine Diploma und die zeigen dir, wie du einen Wein bewertet mit Qualität. Und in einer niedrigen Stufe, die fragen dich in deiner Prüfung, kostet der Wein 5 bis 10 Euro, 10 bis 30 Euro, über 30 Euro und nur mit Qualität zu tun. Das ist hohe Qualität. 120 Euro hätte ich auch nie gedacht. Aber es ist mir kein Wunder, wenn du in der gleichen Ecke, um die Ecke von diesem Wein gut hast du Château d'Esclans und die verkaufen auch Weine für über 150 Euro. Keiner was fragt. Mirabal ist auch nicht so weit weg und das ist auch nicht günstig. Ja, kannst du Preis oder Wert schmecken? Ja. Ob es so teure Wein, so teure Weine diese Preise schmecken kann, ich würde nein sagen. Ist der Wein gut, weil er teuer ist, oder ist er teuer, weil er gut ist? Wir können das nicht antworten. Das ist unmöglich. Schöne Wenn du Überlegung. Weißt, du weißt genau, was es kostet, es muss gut sein. Du kannst nicht sagen, ah, oh, sorry, aber dein Château Petrus, oh, sorry, nicht Château, dein Petrus, ist nicht gut. Obwohl 7000 Euro auf der Karte kostet. Kannst du nicht sagen. Eine Blindverkostung, wenn du eine teure Wein hast, die sind so schlimm bewertet, immer. Frag überall rum, eine Blindverkostung und ein Stammtisch mit, ja, ich bringe eine La Chapelle 95. Ja, sorry, aber das ist average. Aber eine kleine Weine daneben, das ist großartig, im Moment passt, du hast keine Ahnung, was es ist.
Ist es aber dann nicht manchmal die Vordergründigkeit, die der kleine Wein hat und die der große Wein nicht hat? Also jetzt zum Beispiel, um bei dem Wein zu bleiben, bei dem Etoile, hat der ja etwas, was sich erst über die Dauer ausspielt. Und das hast du bei einer Blindverkostung, das hast du bei einer vordergründigen Beurteilung eben nicht, sondern du brauchst dann Zeit und Ruhe für den Wein.
Genau,
oder?
Genau. Also schau mal, dieser erste Wein von 30 HK. Das ist eine Blindverkostung. Oder wenn du das in einem Magazin für eine Verkostung schickt, der kriegt nicht so viele Punkte, weil der Wein muss atmen, der Wein braucht Zeit, du kannst nicht innerhalb 30 Sekunden oder 5 Minuten das verkosten und eine gute Marke geben.
Magst du den Weinbewertung oder findest du...
Nein. Es ist mir egal. Es gibt Leute, die es ist ihnen sehr, sehr wert, zum Beispiel den Weinhändler. Das ist sehr, 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 sehr wert, aber für mich nein. Der Wein braucht Zeit, er braucht auch jemanden, der das versteht. Wenn ich weiß, dass du diese Wein auf meiner Karte bestellen würdest, dann sage ich dir, okay, dann ich muss das jetzt dekantieren und ich sage das in einer Stunde, weil es wäre besser für sie. Ah, nee. Aber wenn du entscheidest, zum Beispiel, yes, ich will das jetzt trinken, es ist meine Pflicht zu sagen, der Wein braucht Zeit.
Aber helfen bei Weinbewertungen niemals? Oder vielleicht Kunden, die ein bisschen orientierungslos sind?
Das ist jemand anderes Meinung.
Ja.
Das ist nicht deine Meinung oder meine Meinung. Das ist nicht meine gestrige Meinung. Ja, es gibt Vivino auch. Vivino finde ich auch sehr, sehr gut, weil das ist ein digital Weinkeller eigentlich so gedacht am Anfang an. Und natürlich hast du einen Preis und eine Bewertung da. Diese Preise, viele Leute verstehen nicht, das ist ein Durchschnitt von den ganzen Preisen von der ganzen Welt. So natürlich mit den ganzen Weinen, die du in Norwegen und Schweden findest, das ist viel teurer, als was du in Südfrankreich hast. Ganz normal. Aber wenn du siehst, oh ja, yeah, okay, bei Vivino steht hier 15 Euro, auf deiner Bankkarte ist es 120 Euro. Ich verstehe das nicht. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du verstehst, was Vivino bedeutet, dann ist es einfach zu erklären.
Und ist ja dann letztlich auch die Chancen, die Aufgabe, das dann dem Kunden zu vermitteln, zu erklären, auch wenn es manch einem vielleicht nervt. Aber, aber es ist manchmal eben auch ein Ansatz zur Kommunikation, wo man einfach auch darlegen kann, warum ein Wein 120 Euro kostet, welchen Aufwand man damit hat, welche Servicekultur man leben muss und was eben gerade den Wein so teuer macht.
Ja, du musst nicht immer deine Meinung zu bestätigen, aber das ist auch vielleicht nötig, dass in unserer Kommunikation mit unseren Gästen, wenn sie da Fragen haben, wir müssen das antworten, wir müssen das auch erklären. Sehr einfach gesagt. Und ja, okay, der Wein kostet so viel bei mir, weil es bla 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 bla, deine Gründe. Und das ist es. Sie nehmen das wahr oder nicht, das ist auch nicht mehr dein Problem.
Was ist für denke ich. Also letztlich ist ja oftmals der Service, der das Ganze dann relativ teuer macht, die Person und so weiter. Was ist ein guter Weinservice für dich? Also wenn du im Restaurant bist und worüber freust du dich, wenn etwas gemacht, praktiziert, gelebt wird? Was ist dein eigener Anspruch, wenn du irgendwo arbeitest?
Als Gast?
Sowohl als auch als Gast oder als Sommelier selber. Was
ich finde, als ein Weinprofi, allgemein, wir sind keine gute Gast, weil wir wissen genau, wie es bei uns funktioniert und wir brauchen keine Hilfe auf der Weinkarte, also am meisten. Wenn es ein Freund da ist, dann natürlich sagen wir, du kümmerst dich drum alles. Das ist deine Entscheidung, ich bin da, ich bin dein Gast, ich vertraue dir. Und du musst auch denken, mit wem bin ich da, warum bin ich da, in welcher Laune bin ich, was will ich essen. Und dann als Gast, das ist sehr wichtig und du weißt das. Und weil du eine Gastgeber bist und du weißt genau, wie du ein Gast bist, dann ist es vielleicht ja einfacher zu verstehen, wie deine Gäste sind. Also, ja gut. und es ist mir wichtig, dass der Wein bestens präsentiert ist, bestens serviert ist.
Was ist guter Service? Also so rein vom Handling, vom
Handwerk? Du musst nicht mit deiner Geridon kommen und mit deiner Kerze anzünden. Das ist für die Prüfung gut. Wenn du das willst für dein Restaurant, wenn es für dein Konzept passt, warum nicht? Du kannst auch das mit deinem iPhone machen, mit deiner Lichter von deinem iPhone, wenn du das dekantierst oder karaffierst. Das ist auch gut. Und du machst das, du bist sehr modern. Und Leute schauen. Du bist ein Schauspieler, das ist deine Bühne. Aber du musst das trotzdem mit Stil und mit Etikette servieren. Du kommst nicht mit einer Flasche Wein zwischen deine Beine und machst einen Korkkrank. Das kannst du auch machen, wenn es zu deinem Konzept passt, aber nicht allgemein. Du musst wissen, wo du arbeitest und wer deine Gäste sind. Und das sind die beste Konzessionsservice ist.
Und gibt es irgendeine Grundvoraussetzung, also wo du sagst, sowas sollte immer sein? Oder ist das in der Tat
Ich würde gerne mich trauen, in einem 3-Sterne-Restaurant meine Flasche auf die Beine und den Korken kranken. Das würde ich sehr gerne machen. Aber nee, du kannst keinen Lärm machen. Und wenn du das weißt, dann bist du sehr, sehr vorsichtig. Wenn es eine Weinbar wie Cordoba damals, es ist egal, wie du das machst. Solange die Flasche auf ist, gut präsentiert ist, am Tisch und dass die Gäste genießen, das ist alles gewonnen. Es nur Ticks überall auf die Liste.
Gläser, wichtig?
Ach, sehr.
Hast du Favoriten?
Universal.
Okay.
Also Mecker.
Bist du gar nicht so derjenige, der die Vielfalt mag und 20 verschiedene Gläsersorten?
Nee,
und
Universal reicht.
Ach ja.
Universal reicht. Also
wegen deinen Prüfungen beim, keine Ahnung, WSET, MS?
Nee, also das ist nach mir jetzt. Also bei Universal finde ich, dass du kriegst genug von allem in deinen Wein, in deinen Geschmack. Aber in deinem Universal kannst du diese Leichtigkeit von einem Riesling zum Beispiel haben und diese Kraft von einer Cabernet Sauvignon auch haben. Das ist vielleicht nicht richtig in der Kraftrichtung, aber du kriegst genug. Du weißt genau, dass es eine Cabernet Sauvignon ist. Oder andere Weine. Du kriegst genug. Und deswegen heißt es ein Universal. Egal, ob es Schotzwiesel oder Salto oder Riedel ist. Wir trinken jetzt auch Riedel. Die sind meine Prüfungsgläser. Und ich denke, die machen auch, die helfen auch, die Weine sehr gut. Vielleicht sind die nicht die richtigen für diesen Moment, aber für jetzt, ich denke, das passt, oder?
Und die anderen Gläser, machen die was mit dem Wein? Also findest du das oder wertschätzt du das, wenn du sagst, du hast jetzt keine Ahnung, wenn bei Riedel bleiben, du hast ein Pinotglas zum Beispiel und wir würden das zum Beispiel für den Rosé nehmen. Also der Wein würde sich ja anders präsentieren. Findest du absolut. Es nicht schade,
ja.
dass man ja. dieses, was man mehr schmecken würde,
ich damit einmal nicht mehr schmeckt? Ich finde es schade, wenn ein Wein in der falsche Glas ist. Mhm. Ich finde es wirklich schade, weil es hilft der Wein nicht. Er kann gar nichts dafür. Mhm. Aber wenn du diese Fälle machst, dass du die falsche Gläser für diese Wein servierst, das ist wirklich, nee, das ist ein Fehler. Mhm. Du musst es.
Und darum Universal, damit du keinen Fehler machst? Oder warum magst du denn Universal?
Du kannst gar nichts falsch damit machen. Mhm. Vielleicht wäre ein Pinot Glas besser wäre, aber mit dem Universal, es ist auch okay. Mhm. Das hat die Größe, das hat die oben die Ouvertüre hat und das ist alles okay. Das ist nicht der Beste, aber das ist besser als diese WSET-Gläser, was wir haben, diese Joker-Gläser. Mhm. Ja, genau. Mhm. Das ist viel besser und du kannst alles ziemlich gut probieren. Das ist die Gläser für diese Klassiker der Welt.
In was für einem Glas würdest du ein Beaujolais servieren? Ich finde Beaujolais relativ schwierig, also da ein richtiges Glas zu finden.
Schwierig, wenn ich in welchem also, Sinne?
Bitte?
In welchem Sinne sagst du, dass es schwierig ist?
Weil ich glaube, dass Beaujolais jetzt global gesehen auch diese 30% Beaujolais Nouveau weggerechnet, sondern wir nehmen ruhig die 10 Crus und nehmen etwas mit einer gewissen Reife. Würde ich nicht unbedingt ein Pinot-Glas nehmen?
Du kannst es haben.
Man kann es durchaus, aber ich glaube, dass der Wein manchmal in seiner, was ich beim Beaujolais mag, ist natürlich auch schwierig, diese 10 Crus in eine Schublade zu packen, weil die natürlich teilweise so grundunterschiedlich sind. Ich mag die Rustikalität. Also ich suche da nicht die Feinheit wie beim Pinot, sondern ich mag dieses derbe, rustikale, granitige, würzige, steinige, leicht scharfe und das würde ich dann teilweise eher im Glas, was ich auch für einen Twin Tempranillo zum Beispiel nehmen würde.
Ja, das passt da gut.
Nehmen und versuchen, das herauszuarbeiten, um ihn eben auch bewusst vom Pinot abzuheben. Also natürlich entwickelt sich ein Gamay dann mit den Jahren über wie ein Pinot und ist wahrscheinlich in einer Reife, wenn du den 30, 40 Jahre gereift, absolut nicht unterscheidbar.
Absolut, ja.
Aber so ein Middle-Ager mit vielleicht 8, 9, 10 Jahren, finde ich interessant, ihn ganz bewusst von der anderen Seite zu präsentieren.
Das so diese Beaujolais, diese Gamay, ja, es ist jetzt nur 30% Beaujolais Nouveau. Das war vorher 50%. Hm. Das heißt, es...
Magst du Beaujolais Nouveau?
Also jetzt, ja. Ich habe keine Angst, das zu sagen. Also... Weil es ist die neue Generation, die jetzt im Power sind und die verstehen auch, Leute, mein erster Wein auf dem Markt ist eine Beaujolais Nouveau. Wenn das nicht schmeckt, wie kann meine Zielgruppe, meine Kunden, meine Weine wahrnehmen? Wie können sie das machen, wenn ich Schrott mache? Dann sie machen gute Beaujolais Nouveau oder sie machen keine. Deswegen gibt es jetzt nur 30%, wenn vor 10 Jahren gab es bis zum 50%. Mhm. Und das ist eine große Sache. Und du hast auch gesagt, ja, okay, es gibt diese 10 Crus oben in dem Beaujolais, in der Norden von Beaujolais. Ist sehr unterschiedlich. Es gibt mehr als nur Granit. Ich denke, letztes Mal, wenn ich das gelesen habe, ja, das ist 300 verschiedene ja. Bodentypen. Das ist 294 mehr als in Burgund. Mhm. Und ja, in Burgund, es ist genau, wir wissen genau, was es ist. Es ist Lehm und Kalkstein, Limestone. Aber in Beaujolais kannst du alles haben. Du hast Granit, du hast Sand, du hast Kalkstein, du hast Vulkanstein, du hast Kalk, du hast alles. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, zum Beispiel in einer Blindverkostung eine Beaujolais zu erkennen. Hm. Also für mich, es ist unmöglich. Ich kann das nicht. Ich denke, jede Cabernet Sauvignon oder oder Tempranillo, wenn die jung sind, oder den Dolcetto, ich denke, die sind Beaujolais. Und wenn es ein Beaujolais ist, dann sage ich was anderes.
Aber Beaujolais ist bei dir immer, gut, es ist das meiste angebaut, das sind glaube ich 90%, aber es ist bei dir immer rot, oder siehst du auch weiß, siehst du auch Chardonnay, siehst du Aligoté, siehst du...
Kein Aligoté, nur Chardonnay.
Sauvignon Blanc, tralala. Also zugelassen ist es zumindest, Sauvignon Blanc, Aligoté und Chardonnay.
Ja, aber ich kenne keine, das Chardonnay, ja.
Ja.
Ich habe noch bis jetzt keine Sauvignon Blanc probiert.
Ja.
Ich weiß, dass ein paar Freunde von mir in Beaujolais, die wachsen Syrah.
Habe ich noch nie probiert. Schön.
Also das ist mega cool.
Das ist vielleicht auch die Zukunft.
Ja, weil Syrah in Beaujolais, warum ist es anders als ein Syrah aus der Pfalz?
Na, vor allen Dingen ist es ja relativ Rhone-nah. Warum ist es...
Wir sind nur 60 Kilometer entfernt.
Ja, genau. Es gehört ja zum Rhein vom Verwaltungs...
Das ist die gleiche
Rhone. Zu Rhone.
Ja,
ja, genau. Also eigentlich ist mehr Rhone als Burgund ist.
Ja, genau.
Sowohl von den Böden, als auch vom Klima, als auch von der Verwaltung. Also es ist eigentlich fatal, dass es zum Burgund gehört.
Wenn du mich fragst, also wir haben gar nichts mit Burgund zu tun.
Ja.
Wir haben nur was mit Burgund zu tun, wenn wir, Beaujolais, gute Weine machen. Wenn sie nur okay Weine machen, das ist gar nichts damit zu tun.
Also, wie heißen die Leute aus Beaujolais?
Beaujolais.
Fühlst du dich als Beaujolais oder fühlst du dich als Deutscher oder als Neuseeländer oder als...
Ich bin wirklich angedeutscht, aber ich bin immer nur Franzose, ein Beaujolais-Typ. Ja, ja. Also das werde ich das nie vergessen und das bleibt in mir.
Und daher gibt es wahrscheinlich eine intuitive Verbindung zum Beaujolais. Also dass, wenn die Weine probierst, man so ein warmes Gefühl hat oder so eine Vertrautheit. Ich bin
sofort zu Hause.
Ja.
Also ich wohne hier in Berlin seit 10 Jahren schon. Es ist hier zu aber Hause, aber...
Genauso lange, wie du in Neuseeland oder in Afrika gewohnt hast. Also daher ist das ja eigentlich...
Also, nee, sofort. Also ein Glas Beaujolais und ich bin... Weißt du, es ist wie in der Matrix oder... Niemand ist hier und ich bin sofort im Tunnel und ich bin sofort transportiert in den Beaujolais. Ich bin da.
Hattest du mal ein Rosé?
Ja.
Wird glaube ich, nur für Japan produziert. Also ich habe mal gehört, dass der Rosé Beaujolais ausschließlich... Es gibt, glaube ich, nur 60.000 Flaschen... Ausschließlich für den japanischen Markt produziert, entweder wurde oder auch immer noch wird.
Nee, also weniger. Japan ist Nummer 1 Markt nach Frankreich für Beaujolais. Das ist sehr, sehr wichtig.
Witzig, oder? Das vermutet man gar nicht.
Der Georges Dubœuf ist dafür verantwortlich.
Ist das, ja?
Ja, ja. Du musst dich vorstellen, wenn du so viel Beaujolais Nouveau produzierst und jedes Jahr am 3. Donnerstag im November auf den Markt kommt, wann soll das in Japan kommen? So, du musst schon eine Riesenmenge produzieren. Du musst auch sehr früh ernten, dass du deine Weine schon hast. Ja, das ist ein Primeur wie in Bordeaux. Vielleicht kommt es ein bisschen später in Bordeaux. Ich bin ziemlich sicher. Aber du, er hat nicht Gutes für Beaujolais gemacht. Er war ein Geschäftsmann. Er ist leider gestorben. Aber dank Georges Dubœuf, er hat Beaujolais auch auf unsere Karte in der Welt gebracht. Was kein Mensch weiß, ist, dass in 2 oder 3 Städten in Paris vor 50 Jahren waren die Beaujolais die teuerste Weine auf der Karte. Vor 50 Jahren. Bis in den Anfang 70er. Und dann kam dieser Typ Georges Dubœuf und hat alles produziert und Industrieweine gemacht. Und ja, jeder weiß, was eine Beaujolais ist, weil wir denken direkt an eine Beaujolais Nouveau. Und das ist sau falsch. Das ist nicht nur Primeur, das ist nicht nur ein Beaujolais Nouveau. Und ich bin so dankbar, dass es eine Renaissance gibt, dass es neue Generationen gibt, dass die verstehen, was wichtig ist für die Region. Und ja, das ist mehr nachhaltig, das ist mehr Winzerweine, das ist mehr Kultur für sie auch und die sind nicht hier für die Masse. Wenn es nicht mehr gibt, dann es gibt nicht gar nichts mehr.
Es ist auch erstaunlich, wenn man sich rein die gesetzlichen Vorgaben anschaut, sind die ja relativ streng. Also der Maximalertrag liegt bei, selbst für einen ganz, ganz einfachen Beaujolais bei 56 Hektoliter, was ja relativ wenig ist. Und wenn du in den Village-Bereich gehst, bist du, glaube ich, bei 48, bin ich nicht sicher. Und weiter runter, wenn du in die Grü-Richtung gehst und teilweise hast du ja alte Rebanlagen, da bist du bei 10 bis 15 Hektoliter, was ja erschreckend gering ist.
Das ist wie in der Burgund.
Ja.
Das ist genau wie in der Burgund. Und wenn du in der Sommelier-Schule gehst, dann lernst du auch Burgund gleich Beaujolais zusammen. Nicht Beaujolais eine Region allein, wie Jura oder Savoie. Die Beaujolais ist in Frankreich eine Region allein, der gehört nicht zum Burgund. Die haben eine Präsidentin, die haben einen Geschäftsführer wie in Burgund, wie in Jura, wie in der Loire. Aber für die andere Weinschule, das ist einfacher, Beaujolais gleich Burgund zu haben. Und diese Erträge, wenn es höher ist, das ist auch okay, das ist ein Vin de France aus Beaujolais. Und das ist immer noch der gleiche Wein, wie du da hast. haben August Club, macht seine Renaissance Wein, das ist junge Reben, also das ist ein Cornas, und dann hat Vin des Amis. Wenn es jetzt dieser Ertrag ein bisschen höher ist, dann ist ein Vin de France, obwohl es von der Renaissance ist. Das ist von Cornas, das ist 100% Syrah. Endet gar nichts für uns.
Was muss man über Beaujolais wissen, wenn also klar, die Größe im Ganzen, 22.000 Hektar, tralala, Böden, haben wir gesagt, 300 verschiedene Böden, Erträge, aber wenn ich mich mit Beaujolais beschäftigen möchte, was muss ich wissen? Rebsorte ist auch eigentlich sehr so einfach, aber
das ist sehr einfach.
Wie kann ich da tiefer rein oder was sollte ich probieren? Welche exemplarischen Appellationen sollte ich probieren? Wie kann ich mich von Beaujolais begeistern lassen? Also, gibt es einen bestimmten Ausbaustil? Ist es die Maceration Carbonique? Was ist Maceration Carbonique?
Also wie du eine Gemüse in deinen Topf hast und du machst den Deckel auf und dann kriegst du die ganze Geschmäcker raus. Das ist genau, was Carbonique Maceration für mich ist. Wie ich das erkläre auch, und es ist sehr einfach zu verstehen. Und dann hast du nur Geschmäcker.
Toskana ist definitiv kein Ort, der sich erklären muss. Und doch ist sie voller Missverständnisse. Zwischen Weinbergen und Postkartenmotiven, zwischen Zypressenlinien und Renaissance-Fassaden hat sich ein Weinverständnis eingeschlichen, das oft an der Oberfläche bleibt. Weine, die den Touristen gefallen sollen. Etiketten, die mehr von Geschichte erzählen als vom Inhalt. Und in diesem Kontext ist die Tenuta Valocaia ein seltenes Phänomen. Sie verweigert sich dem Marketing und folgt stattdessen einem inneren Takt, dem Rhythmus des Bodens, des Klimas und der Rebe. Gegründet von Lamborghini, weiterentwickelt von der Familie Bindella, ist Valocaia heute ein Haus, das mit stiller Beharrlichkeit daran arbeitet, Vino Nobile Montepulciano nicht neu zu erfinden, sondern zu seinem eigentlichen Kern zurückzuführen. I Quadri. Der Name bedeutet, die Gemälde ist ihr Schlüsselwein, ihr Statement, ihr Fresko. Und manchmal braucht man die einzelnen kleinen Puzzleteilchen, um das große Bild zu verstehen, zu interpretieren, zu wertschätzen. Die Geschichte beginnt auf etwa 350 Meter über dem Meeresspiegel. Sanfte Hügel, durchzogen von Ton- und kalkhaltigen Böden, gut durchlüftet, gut trainiert. Die Lagen, aus denen der Il Quadri stammt, gehören zu den ältesten Parzellen der Tenuta Valocaia. Bepflanzt mit Brugnolo Gentile, der lokalen Spielart des Sangiovese. Brugnolo Gentile. Der Name klingt weich, fast poetisch. Und doch ist es eine Rebsorte mit Rückgrat. Sie unterscheidet sich vom Chianti Sangiovese durch geringere Gerbstoffe, größere Fruchtpräsenz und einer fast tänzerischen Leichtigkeit. In guten Händen, und das ist sie hier zweifellos, entwickelt sie eine Tiefe, die der Rebsorte andernorts manchmal fehlt. Die Reben für den I Quadri sind über 40 Jahre alt. Ihre Wurzeln reichen tief in die tektonischen Schichten des Bodens. Jede Dürre, jeder Herbstregen, jeder Spätsommerhauch wird hier gespeichert und später ins Glas übersetzt. Ausgebaut in einer Kombination aus französischer und slawonischer Eiche, teils in Tonneaus, teils in großen Eichenfässern, ein bewusster Balanceakt zwischen mikrooxidativer Reifung und struktureller Bewahrung. Der Wein lagert 18 bis 24 Monate, bevor er auf die Flasche gefüllt wird, und ruht dann weiter, bis er bereit ist zu sprechen. Wenn ein Wein wie der I Quadri entsteht, dann ist es keine Laune eines Jahrgangs, es ist das Ereignis eines Denkens, das jenseits der Jahrgänge wirkt. Und dessen Ursprünge in Zürich liegen. Rudi Bindella, Gastronom, Unternehmer, Kulturförderer, fand in der Toskana nicht nur eine zweite Heimat, sondern ein Resonanzfeld für seine Vorstellung von Kontinuität. Bindella denkt nicht als Produkt, sondern als Teil eines größeren Systems. Dazu gehören die Menschen, die ihn erzeugen. Nicht nur Önologen und Kellermeister, sondern auch die Menschen, die die Reben beschneiden, die Gärung überwachen, die Böden verstehen. Valocaia war für ihn nie ein Projekt zum Spekulieren, sondern ein Raum für Kulturpflege. Und so entstanden in den letzten Jahren nicht nur neue Keller und Weinberge, sondern auch eine eigene philosophische Haltung. Eleganz durch Reduktion. Tiefe durch Geduld. Herkunft vor Mode. Diese Haltung prägt den Iquadri fundamental. Der Wein wird nicht gemacht, um zu gefallen, sondern um zu sprechen. Sein Maßstab ist nicht der Markt, sondern die Authentizität eines Ortes. Bindella selbst bezeichnet Montepulciano einmal als Ort, der das Herz beruhigt. Der Iquadri ist gewissermaßen seine Antwort darauf, in Flaschenform. Und der Name verpflichtet und belastet zugleich. Vino nobile di Montepulciano. Das klingt nach aristokratischer Noblesse, nach Historie, nach einem der ältesten DOCG-Weine Italiens. Und tatsächlich reicht die dokumentierte Geschichte bis ins 14. Jahrhundert, als dieser Wein auf florentinischen Tafeln serviert wurde. In den 1980er Jahren wurde er zu einem der Aushängeschilder toskanischer Qualität. Jeder Wein trägt auch ein Stück Geschichte in sich, das sich nicht erschmecken lässt, aber trotzdem präsent ist. Beim Iquadri 2019 ist es die Geschichte eines Jahrgangs, der beinahe nicht gefüllt wurde. Im Frühjahr 2020, die Welt war pandemisch im Stillstand, stand die Füllung des Iquadri 2019 an. Doch dann Lieferengpässe beim Glas. Die Flaschen, die für den Export vorgesehen waren, blieben in Norditalien stecken, wochenlang. Gleichzeitig stieg die Luftfeuchtigkeit im Keller. Eine Folge eines ungeplanten Stillstands. Die Winzer standen vor der Entscheidung, füllen unter Risiko oder warten. Sie warteten, trotz der drohenden wirtschaftlichen Folgen, trotz Unsicherheiten und gewannen. Die zusätzliche Lagerzeit auf dem Feinhefelager brachte dem Wein eine Tiefe, die man heute deutlich spürt. Mehr Struktur, feinere Balance, größere Gelassenheit. Heute gilt der 2019er intern als einer der gelungensten Jahrgänge der letzten Dekade. Und doch wäre er beinahe ein verlorener Jahrgang gewesen. Eine stille Erinnerung daran, dass Geduld gerade in der Krise oft der beste Kellermeister ist. Vielen Dank für die Geduld, der Tenuta Vallocaia und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Aber Beaujolais ist mehr nur als das. In Beaujolais, du kannst alles machen. Alles ist möglich. Wirklich. Das ist wie ein Sekt in Österreich und Deutschland. Alles ist möglich, zu einer gewissen Stufe. Du kannst Carbo-Mazeration machen, du kannst Semi-Carbo machen, du kannst, das kann in ein Holzfass gehen, das kann in ein Concrete-Fass gehen. Alles ist möglich und machbar und abhängig von was du machen willst. Du bist der Winzer, du entscheidest, was du mit deiner Frucht machst. Was du wirklich beobachten musst, ist die weiße Weine. Die Weißweine. Es ist zwar nur 3, 4, vielleicht 5% der ganzen Produktion, aber du kannst nicht sagen, wenn du das probierst, dass es eine Beaujolais ist. Das ist eigentlich, schmeckt genau und besser als manche Burgund. Kostet auch viel weniger. Mhm. Du willst wirklich eine Überraschung haben und du willst was für die Zukunft kaufen. Das wird für die 10, 15, 20 Jahre in deinem Keller bleiben. Das ist kein Problem. Beaujolais, Chardonnay kann das. Mhm. Und das wird dir gar nichts kosten. Und in den nächsten paar Jahren werden wir auch Premier Cru haben. In Fleury zum Beispiel und Morgon. Und du kannst auch deine Palette Premier Cru aus Beaujolais kaufen. Das kostet dir eine Kiste von Premier Cru in Chevrolet Chambertin oder Maurice Saint-Denis. Mhm. Und es ist genauso so gut. Es wird auch die beste Wein aus Beaujolais. Mhm. Hoffen wir auch. Côte du Pi zum Beispiel. Jeder kennt Côte du Pi. Côte du Pi verdient seine Premier Cru-Status zu haben. Aber ja, und das kann halten auch. Du kannst das in deinem Keller, Weinkeller vergessen und du kommst zurück in 10, 15 Jahren. Der Wein ist immer noch sehr gut und sehr frisch. Diese Säure hast du nirgendwo in keine andere Weine hast. Die Säure, diese Leichtfrucht, es kann auch sehr kräftig sein, das ist sehr kräftig sogar. Zum Beispiel, wenn du in der Juliana gehst, die sind wirklich, wirklich groß. So, für mich, es ist keine Frage, Beaujolais nach vorne. Es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil es ist so vielfältig. Vielleicht so vielfältig wie ein Riesling. Wir reden jetzt über eine Region. So viele Sachen sind auch gedacht und gesprochen über Beaujolais, die falsch sind. Ist mir auch okay. Es ist immer noch unter
dem... Zum Beispiel?
Zum Beispiel Beaujolais ist nur prima.
Mhm.
Beaujolais ist nur Rotwein. Beaujolais muss das sehr schnell trinken, weil es nicht, du kannst das nicht lagern. Und es gibt andere Mythen. Und das gefällt mir auch, weil das ist immer noch unterschätzt. Das ist immer noch unter dem Radar.
Mhm.
Das ist auch gut für meinen Keller. Muss ich es auch sagen.
Für die Preise, ja.
Ja. Ja, ja. Und ja, wenn du andere Sommeliers oder andere Weinprofis fragst, was ist eine unterschätzte Weinregion für dich? Und die sagen alle, ja, okay, manche Regionen in, zum Beispiel in Spanien oder in Italien oder Jura, wie damals, und Savoie, aber Beaujolais kommt nie da. Es ist wirklich unter dem Radar.
Und das ist obwohl gut. Es nicht keine renommierte Region ist. Also daher ist es, hat nur kaum jemand wirklich auf dem Schirm. Daher, gibt es eine andere Region, die du als unterbewertet oder unterschätzt einstufen würdest? Neben Beaujolais?
Ganze Slowenien.
Mhm.
Ganze Slowenien. Du hast so viele verschiedene Terroirs und verschiedene Weingüter, groß und klein. Und es ist zwar hier in Europa nicht so weit weg von uns, aber kein Mensch weiß, was sie da machen. Mhm. Nur die großen Namen. Und wir haben paar Leute hier in Deutschland zu verdanken, zum Beispiel Hendrik Thoma mit seinen drei Weingütern, was er hat aus Slowenien. Es sind große Beispiele, was Slowenien machen kann, und es ist wirklich unterschätzt. Und jetzt, ich denke, das kommt auf dem Radar von viele Sommeliers.
Was würdest du da exemplarisch empfehlen? Oder welche Weine findest du da spannend? Oder welchen Stil findest du spannend? Oder welche Rebsorten sollte man dort probieren? Oder?
Also natürlich hast du dieses Sauvignon Blanc da oben. Also Styria, also Steiermark, das ist auch, es gibt einen großen Teil in Slowenien. Und da hast du Vino Gros und Temment, also mit Domen Ziringa. Mit Sauvignon Blanc, das ist, du hast keine Ahnung, das ist eine slowenische Sauvignon Blanc ist. Das könnte alles sein. Weißt du, aber dieser Terroir ist einzigartig zum Slowenien. Du hast Orangewein oder Naturwein. Du kannst auch Penina haben. Penina, das ist dieser Sparkling Wine, Sprudel. Großartig, was sie da machen. Und dann natürlich hast du Breda in Zagorizia, bei an der Grenze zu Italien. Simsic kennen wir alle, Maran Simsic oder Esse Simsic mit Rebola, aber diese Merlot, was sie da produzieren, das ist unglaublich stark. Und wir haben, ich war dort vor 2 Monaten und wir haben eine 88 probiert, blind, Merlot sofort erkannt. Wir waren alle 20 Jahre zu jung. Zu jung. Alle. Wir haben alle gesagt, ja, vielleicht 2010, 2008, 2012, manche haben gesagt, 88. Unglaublich.
Wow.
Unglaublich. Und das bleibt im Keller. Ja, und das ist für mich eine Region, vielleicht etwas anderes.
Großartig, schöner Gedanke.
Diese Regionen in der Loire, die niemand kennt, die im Süden von Loire sind. Weißt du, Rie zum Beispiel und die Auvergne auch, die sind sehr präsent in der Naturwein-Geschichte, zum Beispiel in Auvergne. Aber ich sehe die nicht hier. In Deutschland habe ich keine gesehen bis jetzt.
Das liegt an den Sommis oder an den Importeuren oder an den Weingütern? Also warum ist so eine Region nicht präsent? Weil die Sommis es nicht suchen oder weil sie einfach, ich meine, innerhalb der EU wäre es ja so einfach, das auch selber zu bestellen.
Ja klar, das also zu bestellen, das ist einfach, aber sie haben keine Vertretung hier vielleicht oder kennen die Sommeliers aus Deutschland oder aus der Frankreich diese Regionen nicht so gut. Also vielleicht wollen sie oder können sie nicht das bestellen. Ja, und es fällt auch diese Beziehung, weil ich habe auch bis jetzt auch keine Winzer hier gesehen. Aber Beaujolais ist eine andere Geschichte, diese Inter-Beaujolais. Zum Beispiel, die haben sich vor ein paar Jahren entschieden, dass Deutschland keine wichtige Markt für sie ist.
Mhm.
Und Bordeaux hat das auch gemacht vor 2 Jahren. Und du wirst auch keine Beaujolais-Winzer hier sehen. Kaum. Mhm. Wenn sie nicht beim zum Beispiel Schlumberger oder beim Vinaturel oder andere Weinhändler sind, dann sie würden nie hier kommen. Mhm. Und ich bin wirklich überzeugt, wenn du einen Winzer aus Auvergne siehst, sag mir Bescheid bitte.
Mhm.
Weil, nee, du wirst es nie sehen. Und kleine Regionen auch aus Spanien.
Mhm.
Spanien ist mehr als nur Tempranillo und Cava.
Ohne Frage, ja. Es gibt so viele autochthone Rebsorten, so viele spannende Sachen, so viele tolle Entwicklungen, die überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und,
genau.
Und diese ganz eigene Weinkultur, die dort gelebt wird, also sei es kleine Tapabars, sei es die Weinbars als solches. Hast du mal eine Weinbar, die du total, die großartig war, außer Cordoba?
Wo ich gearbeitet habe?
Wo du als Gast warst, die dich beeindruckt hat, wo du sagst, das war Benchmark, sei es in Neuseeland, sei es in Kopenhagen, sei es in Paris, sei es in...
Also hier in Paris, es gibt immer die gleiche, diese Willis Weinbar, der älteste Weinbar überhaupt in Paris.
Willis Weinbar?
Ja, ja.
Wie Willi?
Ah. Genau. Es heißt so.
Nie gehört, wow.
Und das ist wirklich eine Institution dort. Und du hast auch Le Bon Georges, das ist auch mega.
Mhm.
Weinkarte, unglaublich, beste Produkte. Nicht günstig, wenn du dort essen gehst.
Mhm. Das ist
zum Beispiel ein Steak für 98 Euro. Das ist ganz normal dort.
Mhm.
Aber du hast die beste Qualität. Oder 228 Liter für diesen Fässer.
Mhm. Für Pièce.
Ja. Mhm. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Weinbar, sehr coole Location. Das ist in Paris, das sind meine Top 3.
Oh, wow.
Ja, ja. Krass. Und dann war ich kürzlich in Madrid. Und da diese Weinkultur, das ist wirklich anders. Also ja, es war warm draußen, die waren alle draußen und die haben alle Wein in Hand. Alle. Mit kleinen Tapas natürlich. Für uns, das ist wow, Wein und Tapas, ja, das ist ein Konzept, aber für sie, das ist...
Selbstverständlich.
Das ist Way of Life.
Man macht es einfach, ja.
Genau.
Ja.
Und was ich auch sehr komisch finde, das ist im Sommer, wenn du in Madrid gehst, dann bezahlst du 10 oder 15% mehr, wenn du draußen sitzt, weil es ist zu warm für die Mitarbeiter ist.
Ach, wirklich?
Kein Scherz.
Wirklich. Super.
So, ja, du bist drinnen und es ist super cool und die sind super freundlich und du hast eine Weinkarte, du sagst, wow, vielleicht kennst du 10 oder 15% die Produzenten, die dort sind, die drauf sind. Und ja, es ist wirklich, ja, das ist... Every day is a new school day, weißt du?
Trinkst du Wein dann des Weines wegen? Also suchst du den Wein so aus oder als Speisebegleiter? Ist für dich wichtig, als Franzose immer was zu essen dabei zu haben oder bist du Deutscher und trinkst es nur, weil du den Wein trinkst? Wir trinken ja jetzt im Prinzip auch den Wein, wenn wir den Wein trinken.
Also wir trinken jetzt, weil wir in der Stimmung sind.
Ja.
Also wenn wir nicht über Wein trinken oder wenn du es nicht bist, dann, ich denke, ich würde nur Wasser trinken, vielleicht ein Bier. Ich trinke sehr wenig jetzt, weil ich aus der Gastronomie bist vielleicht oder eine andere Way of Life habe. Weißt du, ich bin nicht mehr jung und ich muss auch auf meine Körper denken.
Mhm.
Und Alkohol ist schön, aber es bleibt sehr, sehr lange im Körper.
Und wann trinkst du überhaupt Wein? Also
ja, ich trinken zu trinken, nein. Wenn ich immer mit anderen Leuten bin, unterwegs bin, ja klar, auf jeden Fall. Und natürlich, weil die anderen Leute keine Sommelier sind, die sagen ja, Manu, du
suchst es aus.
Du suchst es aus, ja. Und weil ja, das ist okay, das ist kein Problem, aber ich muss ich brauche ein bisschen Zeit zu merken, wer da ist. Wer ist mit mir? Was trinken sie normalerweise? Können sie das ertragen? Ist es auch eine zu kompliziert oder ist es zu einfach für sie, ist es zu teuer oder ich muss es sehr schnell überlegen, wie ich als Sommelier bin, weißt du? Und
wo du die 30 Sekunden hast, wo du den Gast einschätzen musst.
Genau, und dann sage ich, okay, sofort da.
Hm. Verlernt man sowas? Also kommt man irgendwann aus der Übung oder ist man einmal Sommelier, immer Sommelier, so wie Fahrradfahren?
Also für mich Sommelier ist mehr als ein Beruf, weißt du, das ist ein Mindset, das ist eine Leidenschaft, das wenn du diesen Beruf nicht liebst, dann kannst du nicht Sommelier sein. Mhm. Und du kannst diese Liebe nicht verlernen. Du kannst das nicht vergessen. Du kannst das nicht ändern. Es bleibt. Und echt, wir mussten so viel lernen, so viel probieren, um die ganze
Welt zu verstehen.
Selbst wenn du die ganze Weine von der ganzen Welt probierst, dann hast du immer noch was zu lernen.
Ja.
Und selbst heute, wir trinken zwei Weine, wir haben sehr wahrscheinlich davon gehört, aber vielleicht auch nicht probiert. Mhm. Und es ist auch eine Überraschung für wir beide. Und ja, du kannst das nicht vergessen. Es bleibt innen drin. Das nur Sommeliers können verstehen.
Was ist Wein für dich, wenn du es in einem Wort?
Ey, ein Wort?
Ja.
Schwierig zu sagen. Also ein Wort. Liebe. Für mich ist Liebe. Liebe zum Menschen, mit wem du trinkst. Oder Liebe für die Rebsorte oder die Region oder die Menschen, die das gemacht haben, wie sie das gemacht haben, warum sie das gemacht haben, warum sie das in diesen Weg genommen haben. Liebe für was es dir bringt, weil du trinkst nie allein. Hm. Wie gesagt, du trinkst nie allein. Du bist immer entweder mit einer Person oder mit einer Gruppe. Du hast eine Flasche oder 10 Flaschen am Tag. Das ist egal. Du bist nie allein in den Verkostungen. Du bist immer in konstanten Kontakt mit anderen Leuten, Geschichte zu hören oder ja, mitteilen. Du bist an einer Weinreise mit anderen Leuten, du probierst andere Weine. Du hast auch deine Laune, deine Momente in einem Tag, wo du dich nicht gut fühlst und ja, da habe ich keinen Bock, Wein zu trinken. Aber trotzdem, du hast andere Leute neben dir und die sagen, na komm, wir trinken nur ein Glas und es deine Laune, deine Stimmung anders. Das, ja, Liebe für alles.
Gab es für dich mal einen Wunsch, selber Wein zu machen? Also Winzer zu werden?
Jein. Ich habe einen riesen Respekt für Winzer, was sie da schaffen. Und ich hatte das in meinem Kopf, vielleicht das zu machen, aber meine Leidenschaft, es ist mehr dieses Produkt, fertige Produkt zu verkaufen, mit der Geschichte zusammen zu erzählen. Hm. Ich liebe Geschichte zu erzählen zum Gast. Und nein, weil es ist viel Chemie. Hm. Es bleibt auch ein Produkt, was du machst und du musst wirklich wissen, genau was du da vor dir hast. Und Chemie war keine Farbe für mich, die mich so tief interessiert hat. Und jetzt kann ich sagen, vielleicht, warum nicht? Aber nee, ich bin froh, dass ich nicht Winzer bin und dass ich dieses Produkt verkaufen kann und darf.
Ja, gerade für dich als Weltmensch, mehr oder weniger, wo du schon als Winzer bist du ja dann doch irgendwo festgesetzt, weil du ja nicht mit deinem Weingut irgendwo hinziehen kannst und dann, aber nochmal zurück ins Restaurant. Gibt es ein Restaurant, was dich reizen würde? Wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, für 4 Wochen irgendwo zu arbeiten, das war bestimmt damals eine Riesenerfahrung, Geranium. Irgendeins, vielleicht auch eins, was es nicht mehr gibt, also wo du sagst, historisch oder aktuell oder wo du dich total gerne mal ausleben oder sehen würdest, wie man dort Wein gelebt hat, mit den Gästen umgegangen ist.
Also ich hatte dieses Glück, fast überall zu arbeiten, also 1, 2, 3 Sterne-Restaurants, Weinbars. Und es gibt ein Lokal, das es nicht mehr gibt. Ich hätte mich sehr, sehr gut vorgestellt, dort zu arbeiten. Auch für einen Tag, egal, oder 14 Jahren. Das ist El Bulli. Mhm. Weil, oder Noma. Die zwei sind für mich sehr, sehr hoch. Nicht, weil die berühmt sind, aber diese Philosophie, dieses Konzept, diese Mindset, was sie da haben, sie sind sehr neugierig und es gibt keine Grenze. Und auch im Weinbereich und im Wein-Pairing oder im Weinangebot oder was sie da machen können und diese Vorstellung von Weinen, wie gesagt, ja, da kann ich mich gut vorstellen. Also das wäre ein Traum gewesen, wenn es noch das gibt. Weil Noma schließt Ende des Jahres, du kannst nicht mehr dort gehen, das ist Ausgebot. El Bulli gibt es nicht seit was, 10, 15 Jahren jetzt?
Ich denke auch fast 10. Ich weiß es gar nicht, wann die zugemacht haben.
Götter, wie alt sind wir jetzt?
Oh, schrecklich.
Aber ja, also El Bulli bleibt und jetzt ja. Mehr Tickets gibt es nicht mehr, weil das war dann der zweite Laden von Ferran Brüder und es gibt das auch nicht mehr. Und damn, ich muss mehr Gas geben.
Ja, ja, manchmal ist die Chance, dass man die nicht ergriffen hat, also da...
Ja, kennst du dich vorstellen, in den besten Restaurants, also nicht in den besten Restaurants der Welt, was sie ausgewählt waren, aber die haben immer die Grenze von was möglich war, weitergeschoben.
Und neu definiert, ja.
Auch, ja, und dank diesem Restaurants können wir machen, was wir jetzt machen. Die Welt ist viel offener, die Welt ist mehr Fusion, mehr international geworden, wenn es um Gastronomie geht. Und ich finde es eine riesen Geschenk von ihnen, was sie da gemacht haben, was wir in der Zukunft machen können, wenn wir das wirklich gut machen können.
Aber ich glaube, diese Restaurants haben sich auch sehr darüber definiert, dass nicht nur die traditionellen Wege beschritten wurden, sondern dass man eben doch viele neue Sachen gemacht hat. Und dass nicht nur diese Natural-Weinrichtung, sondern dass man auch alternative Getränke serviert hat, dass man mit dem Thema Getränke gespielt hat. Und
nicht nur mit Essen, ja, mit Getränke, das war alles möglich. Ja. Es gab kein Nein.
Ja.
Ja, machen wir.
Hast du mit was anderem gearbeitet als Wein oder war es immer nur Wein, mit dem du gearbeitet hast?
Also gab es für dich ein Sake-Thema? Sake liebe ich.
Oder Bier oder Fruchtsäfte oder alkoholfreier Wein oder Tees oder hattest du irgendwann mal eine andere Leidenschaft als Wein oder war es immer nur Wein?
Nein, ich bin ein Sommelier. So Thema Getränke ist meines Ding. Ich habe auch sehr, sehr schnell verstanden, dass hier in Deutschland Sommelier ist für viele verschiedene Berufe, also viele verschiedene Jobs gemeint, also Fleischsommelier, Kaffeesommelier, Wassersommelier. Ich kann das immer noch nicht verstehen, wie jemand eine Kaffee oder Schokolade oder was Sommelier ist, weil für mich Sommelier ist Sommelier. Sommelier ist diese Person, die im Restaurant arbeitet, die sich kümmert um alles, das nicht auf der Küche rauskommt. Das ist ein Sommelier für mich. Wie kann jemand eine Wassersommelier sein? Jemand muss mir nochmal erzählen oder erklären, wie es funktioniert. Ich kann das immer noch nicht verstehen. Und als Sommelier, ja, natürlich machen wir viel mit Wein. Ich denke, das ist 85-95% unserer Arbeit. Aber wir müssen auch trotzdem unsere Kaffee bestellen, unsere Tee bestellen, unsere Wasser bestellen. Wir müssen auch eine Bar, also eine Cocktailbar-Liste kreieren und schreiben. Wir müssen auch unsere Basics in Cocktails kennen und unsere Spirituose. Ob wir das mögen oder nicht, das ist was anderes. Aber wir müssen das auch wissen und auch teilen mit unseren Gästen. Bier auch. Das ist unser Beruf.
Hat eins der Getränke eine gleiche Komplexität? Also,
nein, das ist alles anders. Ja, das ist alles anders. Ich bin ein Weinmensch, also ich genieße Wein ohne Ende, aber ich trinke mehr Bier als Wein, ehrlich zu sein.
Wegen dem Geschmack oder wegen der Unterschiedlichkeit oder... Und da dann eher so die Industriebiere oder richtig handcrafted?
Du brauchst keine Berliner. Menschen rumherum ein Bier zu trinken. Du kannst deine kleine Dosen Bier trinken, allein, sehr schnell. Aber dein Wein, das ist so viel drin. Du hast auch so viel Geschichte, so viel Sachen zu teilen mit anderen Leuten. Da in der Flasche oder in deine Kiste. Und ein Bier, es kommt aus der Maschine, weißt du. Du kannst nicht... Du kannst deine 24 Pack von, keine Ahnung, welche Biermarke kaufen, die sind alle gleich. Und dann in deine 6-Pack, die sind alle anders.
Was wärst du außer Sommelier? Wenn du einen anderen Berufswunsch jetzt am Anfang deiner Karriere oder wenn du jetzt nochmal komplett wechseln könntest, kann man dich als was anderes vorstellen, als Sportreporter oder keine Ahnung?
Ich bin durch eine Umschulung gegangen. Ich bin jetzt Project Manager. Und wenn ich das auch nicht machen würde, ich denke, ich kann mich sehr, sehr gut vorstellen, Profiler zu sein. Weißt du, in der Polizei zu gehen,
okay.
Leute zu ganze kleine Sachen zu merken und zu kannst du uns helfen, diese Probleme zu lösen? Ach, ja, klar. Das ist genau, was wir als Gastronomen oder Projektmanager machen, weißt du? Jeden Tag ständig. Und Absache ist, Leute zu helfen, besser zu sein. Das ist, was wir machen. Als Psychologen könnte ich nie machen. Mhm. Ich hätte dafür keine Zeit, eine ganze Stunde andere Geschichte von jemandem anderen zu hören. Gut,
machst du im Restaurant ja auch. Also daher ist es ja,
ja,
man kann weggehen, aber.
Genau, aber als Psychologe für eine Stunde darfst du nicht. Ja. Aber die Profiler, denke ich, das könnte auch super sein, oder?
Mhm. Was machst du als Projektmanager? Also ihr seid ja noch mit Wein verbunden.
Ein bisschen, ja. So wie du gesagt hast, also einmal Sommelier, immer Sommelier. Mhm. Also das bleibt im Blut. Ich war in Paris bis September 23 und das war alles cool, ein guter Job. Und meine Frau ist hier in Berlin geblieben und wir haben eine Firma zusammen, eine Beratungsfirma. Eigentlich mag ich dieses Wort nicht. Beratung. Ja, jeder ist ein Berater, Coach oder Lifestyle-Coach. Aber Beratung ist es, was es ist. So Unterstützer oder Helfer klingt auch nicht so gut. Aber das ist, was wir sind. Und wir sind in der operativ Change Management beschäftigt. Und wir machen das für KMUs. Wir haben viel mit Konzernen letztes Jahr gearbeitet. Durch diese Weltwirtschaftskrise müssen wir auch unsere Produkte ändern. Weil die Konzerne haben uns alle gesagt, ja, sorry, aber wir müssen jetzt sparen, obwohl sie viele Millionen verdienen. Alle Externen waren alles raus und jetzt machen wir für KMUs Operative Change Management. Und ich habe auch gedacht, du, wenn wir das auch für KMUs machen, warum können wir das nicht für Weingüter machen? Mhm. Es gibt auch, vielleicht, finde ich, in Deutschland und weltweit, es wird viele Probleme geben in Zukunft, nicht nur mit dem Klimawandel, das wissen wir alle, aber die Nachfolger zum Beispiel oder die Familienbetrieben, können sie alles allein machen? Manche Leute, was hast du letztes Mal mit, ich denke, das war mit Thibaut, was hast du gesagt? Was macht dann der Winzer? Wie viele Sachen auf einmal macht er? 600?
Na, er hat 600 Entscheidungen zu treffen, genau. Bis ein Wein fertig ist. Also er muss mehr oder weniger die Kenntnis um 600 verschiedene Prozesse haben.
Genau,
600 was das auf diesen Wein Einfluss nimmt und wie sich der Wein da heraus entwickelt.
Und das ist nur für der Wein, das ist nur für die Weingut, nicht für seinen Betrieb.
Nein, das
und
ist keine Marketingentscheidung, das ist keine Social-Media-Entscheidung, das ist keine
Er kann das machen, aber das ist sehr anstrengend für eine Person oder zwei, die in der gleichen Familie sind. So, ja, das ist genau, was wir da machen.
Und ihr geht in die Weingüter dann und sagt,
vorsichtig, aber wir zeigen, dass wir das können. Meine Frau ist seit 15, 20 Jahren Beraterin. Sie hatte viele Projekte geführt und sie hat diese Gabe zu verstehen, wie was gut läuft und was nicht gut läuft und an neue Prozessen zu entwickeln. Wir machen das immer mit der Firma. Und meine Gabe als, wenn ich das sagen darf, ja, meine Gabe als Gastgeber und Sommelier, ich und diese 30 Sekunden Psychologe, wir können das alles ändern mit einem anderen Blick und zusammen. Wir arbeiten immer zusammen mit unseren Kunden. Wir lassen sie nicht im Stich. Und ja, wir bringen was Neues in der Firma, das eigentlich funktioniert und wir bleiben
ein bisschen. Was macht ihr denn? Also sorgt ihr dafür, dass gewisse Arbeitsbereiche ausgesourcet werden und die eben nicht mehr von der Familie gemacht werden oder dass die Arbeitsabläufe neu strukturiert werden? Also genau. Ich glaube, es ist ja sowohl bei vielen Gastronomen als eben auch bei vielen Weingütern das Problem, dass man es halt macht, wenn man es irgendwie machen muss.
Ja.
Aber wenn man sich hinsetzen würde und es wahrscheinlich unterschiedlich strukturieren würde, vielleicht Aufgaben abgeben würde.
Genau.
Dass es dann wesentlich zeitersparender, effizienter, gewinnbringender oder nutzbringender in dem Sinne ist und sich anders.
Ist genau das. Wir sagen nicht, wir sind nicht da dafür zu sagen, okay, aber was ihr bis jetzt gemacht habt, das funktioniert überhaupt nicht. Also was denkt ihr? Nee. Wir sagen, okay, was ist, was kann sein, was möglich ist, was muss aufhören. Mhm. Und dann machen wir zusammen neue Pläne, wir optimieren diese Prozesse in der Weingut. Zum Beispiel, wir haben über Pro Wein vorher früher gesprochen, die ganze Weingüter, die dort sind. Okay, für diese VDP, alle, das sah ziemlich gut aus, vielleicht ein bisschen leerer als vor Jahren. Aber die andere Weingüter, die kaum Menschen gesehen haben, die bezahlen 20, 25.000 Euro für drei Tage Hotel und alles zusammen. Aber was bringt das hier? Warum habe ich 25.000 hier bezahlt und ich habe da gar keine Beweise, keine Ergebnisse dafür? Das ist dann ein Riesenproblem. Das war cool, in Düsseldorf drei Tage oder vier Tage da zu sein. Aber es hat meine Firma, meinen Betrieb weitergebracht. Viele Leute wissen das nicht.
Und ihr setzt das in, oder legt es in eine Waagschale und sagt, okay, das würde ich jetzt nicht machen, Pro-Wein würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde euch lieber Kunden-Events empfehlen, wo ihr 10 Leute einladet und das kostet euch 2.000 Euro, aber ihr habt dann wahrscheinlich 5 Aufträge und nicht 3 Tage Langeweile und Handy gedaddelt.
Genau, richtig.
Okay.
Und vielleicht denken sie auch, also ich weiß nicht, wie viel, oder ich bin ziemlich sicher, dass es viele Weingüter da gibt, die das machen. Aber es gibt auch kleinere Messe. Mhm. Wo du näher dran zu deinem Gas bist und weil das vielleicht kostenintensiv weniger ist und du hast mehr Return da. Eine kleine Messe zum Beispiel in Stuttgart, es gibt ja diese neue Weinmesse oder die kleine Weinmesse hier in Berlin. Oder
die Messwein von Tibor, der bei uns jetzt gerade Gast war, der mit 60 Weingütern dann eine kleine Weinmesse Bochum macht.
Ich finde es cool.
Das persönlich einfach lebt.
Absolut. Findest
du, große Messen haben ausgedient? Also findest du, die Zukunft ist bei kleinen Messen oder?
Es ist abhängig, wie du das machst. Weinbar ist eine Riesenmesse und es wird größer und größer.
Ist es gut oder ist das? Also letztlich zentralisiert es das ja und gibt die Möglichkeit, viele Sachen zu probieren. Auf der anderen Seite wird es natürlich dadurch immer anonymer und letztlich wird die gleiche Spirale passieren wie in Düsseldorf, dass durch zunehmende Ausstellerzahlen die Hotelpreise teurer werden, dass es keine Restaurants gibt, die verfügbar sind und so weiter. Also die Probleme, die wir in Düsseldorf haben, werden wahrscheinlich dann, wenn es sich so weiterentwickelt, in Paris genauso sein. Oder?
Du kannst nicht Düsseldorf zu Paris oder Tokio oder Hongkong vergleichen.
Weil die Grundvoraussetzungen an Hotelzimmern eine andere sind oder eine andere Infrastruktur und die U-Bahn fährt und Leute nicht streiken.
Ja, es ist ein Dorf und ja, okay. Diese Streik, das war Franzose, weiß ich schon Bescheid, aber das war abartig letztes Jahr. Lufthansa streiken und die Deutsche Bahn streiken und ein Jahr davor, das war diese Taxi oder diese, diese DVG. DVG? Mhm, ja.
Genau.
Es war unglaublich. Und was denkt der internationale Kunden? Mhm. So, ja, nee, sorry, in Paris, Paris ist Paris, es ist 15 Millionen Einwohner, egal ob es extra 100.000 Leute da gibt.
Aber du denkst, dass dort schon eine große Messe durchaus eine Chance hat, sei es auch das oder Vinitaly oder Vinexpo oder was auch immer?
Vinitaly vielleicht nicht, weil Verona ist auch ziemlich klein, aber etwas in Paris, New York, Tokio, Los Angeles, Miami.
Wird funktionieren.
Und was ich auch sehr, sehr gut finde, diese kleine Messe, zum Beispiel in Montpellier oder in der Loire oder wie bei Tibor, ich finde es mega großartig und du hast höchste Wahrscheinlichkeit, bessere Return zu machen als Weingut. Als in einer großen Messe wie ProWein, weil das gar nichts dir bringt.
Und das ist eure Aufgabe, einfach das zu...
Das ist ein Beispiel, ja.
Was ja eigentlich sehr sinnvoll ist und wo viele einfach wahrscheinlich auch gar nicht den Fokus drauf hätten, dass man ganz klar sagt, ihr habt dort keine Chance, ihr würdet in der großen...
Oder können Sie das mir beweisen, dass es für euch funktioniert? Wenn es keinen Beweis für mich zu mir kommt oder zu einer Mannschaft kommt, dann wie können Sie das auch sagen, ja, wir machen das so weiter... Oder mit, wir machen keine PR oder kein Social Media, aber wie atmen auch, wie sie kommunizieren, ist die Sprache richtig, wie sie da kommunizieren, verstehen diese Zielgruppe genau, was diese Weingut macht. Wenn eine Winzer immer unterwegs ist, dann vielleicht denken die Zielgruppe, ja, aber der Winzer ist nie zu Hause. Wann arbeitet er? Oder andersrum. Es ist egal, wie du das kommunizierst und was zeigst du als Movie oder Reel oder Bilder. Ich bin keine Social Media Profi. Ich poste auch sehr selten. Ich finde es sehr schwierig, die richtige Sache in die richtige Zeit mit den richtigen Bildern zu machen. Das, ich bin nicht kreativ genug. Aber ich bin trotzdem jemand, du nicht greifen kannst, wo ich, ja, okay, das kann ich folgen, das mag ich, das gefällt mir. Und das kannst du weiter kommunizieren. Also so gut zu machen, könnte ich nicht machen. Hm. Werde ich niemals 1 Million Follower haben. Will ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert zum Beispiel. Mhm. Sorry, ich bin eine andere Generation, aber ich finde es spannend. Und Marketing habe ich ein bisschen was gelernt und meine als Gastgeber, das muss kommuniziert sein. Mhm. Es ist nicht um welche Weine müssen wir, um welchen Preis verkaufen müssen oder wie viele Flaschen müssen wir produzieren. Das ist, nee, aber sind die Weine auch in der richtigen Zielgruppe gezielt?
Mhm. Und wer braucht euch? Also sind das nur Weingüter oder sind es auch Gastronomen oder sind es auch Händler? Also würde es auch für einen Händler Sinn machen, sich mit euch auseinanderzusetzen oder für einen Gastronomen, um einfach zu sehen, okay, habe ich überhaupt das Richtige für meine Zielgruppe? Und
Gastronomen brauchen das auch, aber sie sind sehr, sehr, sehr beraterresistent. Mhm. Viele wissen, dass sie Hilfe brauchen. Sie sind sehr, sehr, sehr kreativ, finde ich. Aber die werden das nie benutzen. Wir sind zertifiziert auch für Förderung seit Anfang des Jahres. Das heißt, du kannst bis zu 50% Förderung bekommen. Das kostet dir nur 50% und wir sind auch nicht teuer. Natürlich ist es ein Geschäft, aber du kriegst 50% zurück, garantiert. Gastronomen machen das nicht. Sie haben auch keine Kohle. Sie haben so viele Kosten, das ist unglaublich. Natürlich würden wir sehr gerne helfen, aber wollen wir mit Ketten arbeiten, wo es ein Konzern ist, oder wollen wir mit kleinen Unternehmen arbeiten, die wirklich Hilfen brauchen, aber können auch bestimmt nicht bezahlen? Und es ist auch sehr schwierig, weil das ist Blut und Schweiß in diesem Unternehmer. Und du hast jemanden, der kommt, war sein Berater und sagt, vielleicht können wir was anderes machen, obwohl sie das brauchen. Das ist sehr schwierig für sie, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Ein Winzer ist eine KMU. Ja, okay, wenn du einen Winzer nimmst, ist ein Bauer auch, aber die haben einen Betrieb. Und dieser Betrieb, vielleicht braucht er Hilfe, das ist eine KMU und das machen wir. Die Gastronomen würde ich so gerne das machen. Es wird sehr, sehr schwierig zu machen.
Hm. Denke ich auch. Hast du noch Wünsche oder Gedanken oder Ziele für die Zukunft, wo dich dein Weg hinführen würde, so als letzte Frage, wo du sagst, das könnte ich mir,
in welcher
das habe ich allgemein, beruflich, privat.
Auch so mein Deutsch verbessern?
Das ist eine große Aufgabe. Also ich beneide dich nicht um deine Deutschkenntnisse oder um deine allgemein Deutsch lernen zu müssen. Für mich eine der, glaube ich, härtesten Sprachen. Das ist vielleicht schwer. Am Anfang easy to learn, hard to master, dann irgendwie.
Ja klar, weil es ist, du musst alles lernen, wie es ist.
Ja.
Und dann später, wenn du denkst, du hast alles geschafft, du weißt, wie es funktioniert in der deutschen Sprache, dann kommen diese kleinen Wörtchen inzwischen, die Nuancen und sowas. Ich kann das immer noch nicht.
Wie denkst du? Deutsch oder Englisch oder Französisch?
Englisch.
Ja, und ja. Du sprichst aber relativ fließend und schnell. Also wenn du es immer backwards übersetzt, dann ist es schon.
Ja, aber ich hoffe, das ist nicht so schwer zu verstehen, was ich sagen möchte.
Nein, ich kam sehr gut rüber. Aber sonst noch, außer.
Aber das ist nicht mein Ziel oder mein Wunsch. Wie gesagt, ich bin seit September 23 zurück hier in Berlin, nahm eine kleine Pause in Paris. Und ich arbeite zusammen mit meiner Frau und ich möchte gerne, dass sie nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Und dass wir ein bisschen mehr Zeit außer Berlin und Deutschland verbringen, ein bisschen mehr reisen. Und dafür müssen wir wirklich enger zusammenarbeiten und besser arbeiten. Und das können sie das auch als Traum erfüllen. Sie hat das verdient und natürlich werde ich auch, hoffe ich, in ein paar Jahren später auch aufhören zu arbeiten. Und weil wenn ich jetzt aufhöre als Gastronome, ich habe auch realisiert, wenn ich jetzt in der Rente gehe, dann kriege ich nicht so viel, wir alle. Und ja, das ist ein Wunsch, ein Ziel. Und es gibt was anderes auch. Ich habe auch sehr viel studiert. Wie gesagt, also eine Côte Master Sommelier Invested. Und ich will und wollte das machen. Ich mache die Côte Master Sommelier nicht mehr mit. Ich habe 2 Teile von 3 geschafft in der Master Sommelier Prüfung.
Warum machst du nicht mehr mit? Gibt es einen Grund? Also gibt es einen externen Grund oder ist es eine persönliche Entscheidung?
Ich habe bemerkt, wie hart das für mich war, aber nicht nur für mich, aber für sie auch.
Ja.
Und wir merken das nicht, was sie das für Sacrifices machen musste für mich. Und ich habe da das auch nicht mitbekommen. Und deswegen will ich das nicht mehr machen. Das ist ein Grund, warum ich das nicht mehr mache. Das ist nicht, weil ich das nicht geschafft habe. Ich war so nah dran. Ich könnte das nochmal versuchen. Ein paar Mal kann ich mich gut vorstellen, dass ich das schaffen würde, weil eigentlich es ist viel zu lernen, aber jetzt verstehe ich genau, wie es funktioniert. Und es ist nicht dieser Mechanismus, aber du musst immer dranbleiben. Immer lernen. Ich bin jetzt in der Phase, wo ich, ich arbeite nicht mehr in der Gastronomie 100% und eine Sommelier muss für mich, eine Master-Sommelier muss eigentlich in einem Restaurant bleiben oder viel im Restaurant machen. So Hendrik Thomas macht das richtig gut, obwohl er nicht mehr im Restaurant arbeitet, aber er macht viel mit Gastronomen und Sommeliers. Andere Master-Sommeliers sind immer noch tätig und ich bin nicht mehr da. Also Master of Wine wäre auch eine andere Möglichkeit. 25.000 Euro für 3 Jahre, kann nichts anderes zu tun. Das ist schwer, machbar. Ich möchte gerne wenn ich das weitermache, dann Wein ist wirklich unkompliziert. Wir haben das so kompliziert gemacht. Wir als Sommelier mit Trends und neue Sachen und Etikette und was musst du unbedingt trinken und bla bla bla. Und unsere Gespräche miteinander, wenn wir reden über manche Vergärung, unser Gast hat keine Ahnung, worüber wir reden. Und es muss viel, viel unkomplizierter sein, wie Tony Ascetis macht. Das ist krass, was er macht. Ich liebe es. Und das möchte ich gerne auch zeigen, das ist auch greifbar für alle. Wein ist eine Wundertüte, das ist ein Luxus, der nicht die Welt kostet. Und es ist wirklich nicht schwer zu verstehen, wie man das so schwer für die andere. Ich habe auch gelernt während meines Studiums für die Blindverkostung, für meine Master-Sommelier-Prüfung zum Beispiel. Du hast 6 Weine vor dir, du hast 25 Minuten lang die 6 Weine zu beschreiben und gut beschreiben. Du gibst keine Einkaufsliste zu deinem Prüfer. Du musst wirklich das nageln. Aber der Wein redet mit dir. Du musst einfach nur zuhören. Und wenn wir nur Scheiße sagen oder was anderes sagen oder schwierige und schwere Wörter benutzen, dann ist der Wein sehr kompliziert geworden. Mhm. Und das möchte ich gerne, das ist ein Wunsch, ja, das zu machen.
Nicht selten versucht man einem Sommelier ja eine Kernkompetenz zuzusprechen. Der eine ist eher lustig, also Entertainer. Der andere ist eher so der Wine-Nerd, also derjenige, der Tiefenwissen bis ins Unendliche hat. Der dritte ist so ein bisschen der Charmeur, also der Gastgeber, der sein Gegenüber versteht, versucht einen so ganz perfekten Augenblick zu erzeugen. Bei Manu hatte ich das Gefühl, er ist alles. Und das mit ganz viel Herz, ganz viel Tiefsinn. Wahnsinn, was für ein Lebensweg. Aufgewachsen in Afrika und dann überall in Europa mal gelebt. Frankreich, Finnland, Belgien, Deutschland, wow. Wirklich großartig. Und dann trotzdem noch so bodenständig, so greifbar, so natürlich. Vielen Dank, lieber Manu, dass wir dich ein wenig kennenlernen durften und du unser Gast warst, du ein wenig aus deinem Leben, aus deiner Geschichte, von deinen Visionen erzählt hast. Und ein großes Dankeschön an unseren Partner. An die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Segnet, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank Ihnen ist dieses Projekt möglich und dank Ihnen haben wir auch nächste Woche wieder einen Gast. Ist heute nach dem Podcast, eigentlich vor dem Podcast, nach diesem Freitag, vor dem Freitag. Und ich freue mich sehr auf ihn. Aus Freiburg, aus dem Restaurant Jacobi, Sebastian Hernandez Westphal.
Hallo, hier ist der Matthias Brandweiner aus der Hafenküche in Berlin. Ich darf heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über Manu Rosier. Den habe ich kennengelernt, wie so viele andere auch in der Cordoba, dazumals noch in der großen Hamburger Straße. Und da ist er mir schon aufgefallen als der coole Typ, der was gerade aus Neuseeland gekommen ist, ne? Mit seinem französisch-englischen Dialekt. Dann näher kennengelernt bei den diversen Weinverkostungen in der Stadt. Und intensiver dann, wie es zum Advanced gegangen ist, vom Court of Mass Sommelier, da ist er zu mir gegangen. Und dazumals habe ich ja auch noch für gewisse Luxushotels gearbeitet, Waldorf Astoria, Ritz-Carlton, Sofitel. Da ist klassisches Weinservice natürlich auf der Tagesordnung gestanden. Und dann ist er quasi als Praktikant mit eingestiegen, wenn es ums Dekantieren gegangen ist, um klassische Serviceabläufe. Weil, wie wir wissen, ist die Londoner Gesellschaft, wo der Court of Mass Sommelier herkommt, noch ein bisschen alteingesessen, was Servicestrukturen angeht. Und die haben wir dann ein bisschen durchexerziert, haben die ein oder anderen tollen Fläschchen blind verkostet, um natürlich auch die Sensorik zu entwickeln und schauen, dass wir da nicht eingerostet sind. Und so ist wirklich auch nicht nur ein kollegiales Miteinander entstanden, sondern eher sogar eine Freundschaft. Und er hat ja auch gleich mit Anhieb den Advanced geschafft in London dazumals. Da sind wir dann auch ein bisschen feiern gewesen. Manu ist für mich hat wirklich auch ein Vorzeigesommelier, nicht nur, weil er sein Handwerk im Restaurant beherrscht. Er hat halt das Feingefühl, den Gästen halt auch ein gutes Gefühl zu vermitteln, wenn es um die richtige Flasche geht. Und er hat halt wahnsinnig viel Knowledge und kann das aber auch in guten Strukturen wiedergeben. Er ist ja jetzt auch mittlerweile selbstständig als Consultant, ist bei den Starwine-Lists unterwegs, dort und da mit seinen Projekten. Wäre sicher nicht so weit gekommen, wenn nicht seine Qualitäten auch wirklich für sich sprechen. Und für mich persönlich macht es natürlich auch immer wahnsinnig viel Freude, wenn er zu mir kommt in die Hafenküche, ein kleines Schnitzel isst und wir ein, zwei schöne Flaschen aufmachen und über die guten alten Zeiten plaudern und mal schauen, was da so die Zukunft noch bringt. Ich bin auf jeden Fall froh, den Manu so zu kennen und habe ihn natürlich in mein Herz eingeschlossen, wie so viele andere auch. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Weiterhören und hoffentlich bis bald mal in Berlin.